Alle frisch geboostert, oder
was? Alle frisch geboostert. Mathematisch ist es eine Tatsache, dass die AfD ja früher oder später, vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht aber erst in Zukunft, die absolute Mehrheit übernehmen wird.
Das begreifen die ja nicht. Deswegen sage ich ja immer wieder, mit der AfD wird keine Veränderung kommen. Die übernehmen einfach die Strukturen, verändern die leicht zu ihren Gunsten und dann war es das. So, dann läuft das halt für die einfach. Vielleicht ist die Pipeline nicht mal gesprengt worden.
Meinst du, die gibt es immer noch? Das ist Demokratie. Demokratie ist Gewaltherrschaft. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll und Martin Mo-Czarski. Ja, Herr Lichtschlag ist krankheitsbedingt leider verhindert. Ja, das war überhaupt, ist überhaupt ein ganz, ganz verrückter
Monat.
Ja. Ich glaube, erst hat es dich erwischt, dann hier auf der Usedom-Konferenz den Herrn Lichtschlag. Ihn hat es dann wirklich umgehauen. Schon während der Konferenz. Ja, jetzt sind wir hier nach der Konferenz. Letzte Woche hat es leider auch nicht geklappt, krankheitsbedingt. Ja, was soll man dazu sagen? Tut mir leid. Ja, aber dafür kann man ja nichts. Wobei ich ehrlich sagen muss, also was man so mitkriegt jetzt die letzten Tage, da geht ja jetzt wirklich was rum. Ne? Also ja, klar. Also ich war jetzt gestern mit meinem Sohn, beziehungsweise mit meinen beiden Söhnen beim Kinderarzt. Der eine hatte Ohrenschmerzen, der andere irgendwie eine Bindehautentzündung. Ja, und da sind die Aussagen eindeutig. Ne? Also seit jetzt Anfang Januar, Ende Dezember, Anfang Januar, da geht wirklich was rum. Da ist die Praxis voll und das hört man auch allerorts. Dass
alle frisch geboostert oder
alle was? Alle frisch geboostert. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall der Krankenstand, den man jetzt so aus anekdotischer Evidenz so herauslesen kann, der scheint wohl jetzt gerade ziemlich hoch zu sein. Mhm. Kümmert keinen, ne? Also keiner spricht ja von wegen Maskenzwang oder sowas, ne? Das ist alles
Gott sei
so
Dank.
2020, ne?
Kämen die mir jetzt nochmal mit Lockdown und Maskenzwang, dann würde ich denen was husten.
Ja, aber wie, ne? Aber wie? Ja,
husten. Halt das hier in dem Raum eigentlich immer so?
Bitte?
Halt das hier in dem Raum eigentlich immer so?
Ich weiß es nicht, ja.
Ich muss ja, ne?
Ich glaube schon, es hat sich überhaupt nichts geändert, aber tatsächlich, wir werden diesbezüglich irgendwann mal irgendwas ändern mit hier so schönen Platten, die wir dann an die Wände anbringen werden, hier diese Schallschutzplatten, die kosten ja jetzt auch nicht die Welt, aber schlucken den Schall. Ja, wie dem auch sei, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben nach dieser langen, langen Pause. Ich weiß nicht, wo.
Wolltest du bei der Konferenz anfangen? Oder?
Ja, die Konferenz war toll. Nee, also die Usedom-Konferenz war wirklich, wirklich, wirklich wieder ein richtiges Highlight dieses Jahres. Hat auch wirklich diese Kraft und diese Energie gegeben, um in dieses irre Jahr zu starten. Und es ist ja irre und es bleibt irre. Und ja, wie gesagt, es war einfach wundervoll. Es war auch wundervoll, viele von Ihnen dort mal getroffen zu haben, Ihnen persönlich begegnet zu sein. Ja, und die nächste Konferenz, die wird auch schon geplant, die ist dann quasi auch in einem Jahr zur selben Zeit. Das wird dann die Jubiläumskonferenz, die 10. EF-Konferenz auf Usedom, dazu dann in den nächsten Wochen mehr. Wir werden dann die Seite wieder launchen, ne?
Ja, gut.
Ich denke mal, in der nächsten Ausgabe von Eigentümlich Frei werden wir dann auch Fotos veröffentlichen, Artikel veröffentlichen. Und im Laufe der nächsten Wochen und Monate werden dann auch die Beiträge auf dem Kanal von Eigentümlich Frei veröffentlicht werden. Ja, es ist natürlich nur ein Teil der Konferenz, die Beiträge, die Reden, die da gehalten werden. Und es waren wirklich tolle Reden dabei, muss man einfach sagen. Und
viel Gutes gehört, ja. Ich habe viel Gutes gehört.
Ja, war ja auch so. Also ich meine, die Beiträge, die waren toll, aber das ist natürlich immer nur so ein Teil, ein Teil der Konferenz. Auf der einen Seite die Reden, die Beiträge, die ja im Prinzip den ganzen Tag einnehmen. Ja, aber dann ist da noch dieser soziale Teil, ne? Also hier diese gemeinsamen.
Den man besser nicht auf Video aufnimmt.
Wobei tatsächlich haben das einige Leute getan. Ich habe ja wieder ein kleines Live-Konzert zusammen mit der Stahlfeder gehalten in der Tanzbar des Hotels Baltic, ja, war auch ganz lustig, glaube ich. So ein bisschen improvisiert, ne? Er mit Ukulele, ich mit angetrunkener Stimme, war aber trotzdem toll.
Oha.
Ja.
Hab ich gesehen.
Apropos Veranstaltung, ich meine auch das Afuera-Fest, also die Planung dazu, die schreiten ja auch voran und macht da wohl schon ein Schloss gefunden. Mhm. Nicht in Regensburg, sondern ich glaube in Sachsen-Anhalt tatsächlich. Mhm. In Sachsen-Anhalt soll das Afuera-Fest dieses Jahr dann stattfinden und wir werden garantiert auch wieder dabei sein. Joa. In Sachsen-Anhalt und Sachsen-Anhalt, ja, eine bessere Überleitung gibt es ja gar nicht.
Ja, als hätte es geplant.
Als hätte ich es geplant. Nee, habe ich nicht. Nee, aber es passt tatsächlich. Ich habe mir hier Sachsen-Anhalt aufgeschrieben. Es gibt da nämlich eine wundervolle Umfrage, so, und zwar von Insa für News. So, und da wurde jetzt wieder eine Umfrage gestartet, wen man denn wählen würde, wenn denn am nächsten Sonntag schon Landtagswahl wäre. Mhm. Und ja, wie soll man sagen, da hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Die CDU bei 26%, die AfD bei 39%, hat leicht verloren von 40% auf 39%. Die Linke bei 11%, SPD wieder bei 8%, also hat sich etwas von der 5%-Hürde entfernen können. Ich meine, die letzte Umfrage aus dem Herbst 2025, da lag sie noch bei 6%. Aber das kann auch wieder dahin gehen. Also ich bin da optimistisch. Die FDP unter ferner Liefen bei 2%, die Grünen bei 3% und das BSW, ja, das BSW, das ist jetzt wirklich hart dran an der 5%-Hürde mit 6%. Ja, und da sieht man, ja, also eine theoretische Mehrheit gäbe es bei 45%. Also 45% müsste man zusammenbekommen, dann hätte man die Regierungsmehrheit.
Ist das diese gleiche Umfrage, wo rauskommt schwarz, rot, rot, rot?
Ja, es geht nicht anders. Also letzten Endes funktioniert, also eine Koalition, also würde es so bleiben, würden die Umfrageergebnisse auf diesem Niveau verbleiben, dann bliebe der CDU nichts anderes übrig, als gemeinsam mit SPD und mit Linken eine Koalition zu bilden. Damit würde sie natürlich auch gegen diesen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss verstoßen.
Ach, hinfällig.
Der ist eh hinfällig. Ich meine, man sieht das ja in Thüringen. Ich meine, da lässt sie sich auch von der Linken aushalten, ne? So ist es halt, ne? Also ich meine, die CDU, die hat sich offenkundig dafür entschieden, jetzt fortlaufend Politik mit den Linken oder durch Tolerierung der Linken durchzuführen. Und ich denke, im Laufe des Jahres wird das auch dem einen oder anderen Wähler der CDU noch gewahr werden, dass, wenn man die CDU denn wählt, auf jeden Fall die Linke bekommt. Also da gibt es,
wenn man wählt, bekommt man die Linke.
Wenn man wählt, ja. Auch wenn man nicht wählt, man bekommt die Linke. Da kann man leider nichts dran ändern. Aber was hochinteressant ist, das habe ich hier bei der Krautzone, die hat das hier veröffentlicht, auch von Insa für News. Das ist die Verteilung der Wähler nach Altersgruppen. Und da, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich eindeutig und das ist auch ziemlich, ziemlich, wie soll ich sagen, das ist ein verheerendes Bild, was es da gibt. Und zwar, wenn man jetzt die Wähler nach Altersgruppen aufdröselt, 18 bis 29, 30 bis 39 und so weiter und so fort, da kommt heraus, und das ist wirklich spektakulär, dass die AfD längst die absolute Mehrheit hätte, wenn denn die Stimmen der über 70-Jährigen nicht mitgezählt werden würden. So, und ich meine, Sachsen-Anhalt ist eines der Bundesländer, in denen die meisten Rentner, in denen die meisten Leute über 70, also gemessen am Bevölkerungsanteil, leben. So, also das heißt, diese Bürger über 70, die entscheiden letzten Endes, was in diesem Land geschieht. Also ich will das mal kurz aufdröseln.
Und wie viele sind, also ich meine, ja, man kann das ja in diese Altersgruppen unterteilen.
Ja.
Aber wenn es jetzt nur irgendwie 1000 Wähler über 70 gibt, dann haben die auf das Endergebnis kaum einen Einfluss.
Ja, aber die haben einen ganz verheerenden Einfluss. Und zwar, du musst dir mal vorstellen, von 18 bis 29 würden 49 die AfD wählen, von 30 bis 39 44. Dann die 40- bis 49-Jährigen würden zu 55% die AfD wählen, von 50 bis 59 44, von 60 bis 69 49. So, und dann kommt der große Knick, die über 70-Jährigen würden nur zu 19% die AfD wählen. Also das heißt, die hauen eigentlich die absolute Mehrheit, die
Aber wie gesagt, wie ist das Größenverhältnis? Also sind die 70-Jährigen in der Zahl so viele, dass sie alle anderen Altersgruppen überstimmen in dem Sinne? Also wie ist das Größenverhältnis? Wenn es so 1070-Jährige gibt,
scheinen wohl relativ viele zu sein. Also wenn wir uns die Alterspyramide so angucken, dann scheinen dort tatsächlich sehr viele über 70-Jährige zu sein. Das heißt jetzt natürlich auch, man muss das vielleicht auch mal so formulieren, also es werden jetzt wahrscheinlich von Tag zu Tag immer weniger Wähler, die die CDU wählen. Ja, das muss man auch sagen. Also die CDU kommt bei den über 70-Jährigen auf 41%. Ja, also es sind tatsächlich die über 70-Jährigen, die hier mehr oder weniger das Zünglein an der Waage sind, die hier wahlentscheidend sind. Und das ist ja schon.
Ich glaube auch, dass so ziemlich alle 70-Jährigen oder Ü-70-Jährigen entweder CDU oder SPD wählen.
Natürlich.
Dass es da gar keine anderen Parteien für die gibt.
Ich denke,
es sind halt so die Stammwähler und vielleicht ein paar Grünwähler noch dabei, weil für meine Enkel, und wir verstehen gar nicht, dass sie ihren Enkeln gerade die Beine brechen. Na gut.
Ja, also ich denke mal, es ist ja in diesem Alter ab 70 ist es ja schwierig. Also ich denke, je älter man wird, desto schwieriger ist es dann natürlich auch so, ich sag mal, politische Überzeugungen über Bord zu werfen und so der über 70-Jährige, der möchte ja, der steht ja jetzt nicht mehr allzu sehr für Veränderungen. Der möchte, also er hat eigentlich tatsächlich eher Angst davor, dass sich etwas verändert. Mag es auch zum Besseren sein. Das ist dieses, ja, weiß ich nicht. Man kennt dieses Phänomen natürlich auch. Also hier die geschlagene, geprügelte Ehefrau, die von ihrem Ehemann misshandelt wird, die erträgt lieber diese Schläge, diese Misshandlungen, als dass sie sich von ihm löst und sich etwas Neuem öffnet. Ja, das scheint dann eben im fortgeschrittenen Alter wohl etwas ausgeprägter zu sein. Dieses Stockholm-Syndrom, wenn man so will, das ist dann ja wohl überaus ausgeprägt.
Ja, aber da sind ja alle Wähler gleich. Die gehen ja weiter wählen, statt nicht zu wählen und die Steuerzahlungen einzustellen.
Ja, klar, da hast du vollkommen recht.
sind ja alle Wähler
gleich. Diesbezüglich, ja, aber es geht jetzt halt hier darum, wie sieht das aus mit den Wechselwählern? Wobei man sagen muss, ich glaube, bei jungen Wählern ist es halt noch, die sind halt noch flexibel. Ne? Also da wählt der ein oder andere, weiß ich nicht, einmal die Grünen und 4 Jahre später ist es dann die AfD oder sowas. Also da ist die Wahrscheinlichkeit halt noch relativ gesehen größer, dass man da auch mal zu einem Wechselwähler wird. Und grundsätzlich beobachtet man das ja auch in den letzten Jahren, dass diese Wechselwählerschaft hier in Deutschland zunimmt. Also früher waren die Verhältnisse daher doch eher stabil. Ne? Also da hat man einmal CDU gewählt und immer CDU gewählt und mag kommen, was da wolle. Die CDU war gesetzt und bleibt auch so. Und ich glaube, dass, also diese über 70-Jährigen, das ist jetzt hier diese, wenn man so will, aussterbende Generation, die diese Betonwählerschaft noch so ein bisschen an den Tag gelegt hat. Ne? Da wird natürlich, wie gesagt, man muss da einfach mal sagen, also biologisch, mathematisch ist es eine Tatsache, dass die AfD früher oder später, vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht aber erst in Zukunft, die absolute Mehrheit übernehmen wird. Und dann wird es da gar keine Diskussion darüber geben, ob mit denen irgendwer koalieren will. Da wird die Lage wird einfach eindeutig sein. Wobei ich tatsächlich schätze, dass wir dieses Jahr diesbezüglich wahrscheinlich schon den ersten Ministerpräsidenten erleben werden, wahrscheinlich sogar die ersten beiden, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern genauso wie in Sachsen-Anhalt. Wobei in Sachsen-Anhalt, da hat sich ja Ulrich Siegmund schon sehr, sehr eindeutig geäußert. Er hat gesagt, also wenn wir nicht die absolute Mehrheit bekommen, dann regieren wir einfach nicht. Mhm. Wir wollen mit denen nicht koalieren.
Ja.
Da hat er ja, finde ich auch ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also,
das ist im Prinzip so ein Lindner-Ding.
Ja.
Lieber nicht regieren als falsch regieren.
Lieber nicht regieren als falsch und regieren. So,
und 6 Jahre später.
Ja, ich glaube, bei ihm wird sich die Frage halt nicht stellen. Also bei Lindner hat sich die Frage immer gestellt, mit wem er schlecht regieren will oder nicht regieren will. Und bei Siegmund Ulrich, denke ich mal, da läuft alles darauf hinaus, dass er sich in der nächsten Wahl dann wahrscheinlich nicht mehr diese Frage wird stellen müssen. Der Trend ist eindeutig.
Nicht auch so eine Enttäuschung irgendwie dann ein bisschen auch für AfD-Wähler? Weil die wollen ja die jetzt unbedingt an der Macht sehen, die wollen ja unbedingt, dass sie jetzt alles richten. Und wenn man doch mit der CDU da was machen könnte, dann macht man das doch, oder? Und statt die CDU wieder mit irgendwie 5 linken Parteien zusammen linke Politik machen zu lassen. So. Also ich meine, die Wähler wählen die AfD ja, weil sie eine Veränderung wollen und nicht, weil sie, hat es gerade geklingelt?
Oder ich habe nichts gehört. Okay. Nee.
Die wählen die AfD ja, weil die eine Veränderung haben wollen. Und wenn die jetzt wieder nicht kriegen, ich meine, ja klar, man kann beim nächsten Mal noch ein bisschen härter wählen.
Noch ein bisschen härter wählen, genau.
Aber, und dann wird's schon, ja. Also ich weiß nicht, ob das die AfD-Wähler selbst so anspricht in dem Fall.
In dem Fall
ich meine, die sind momentan vielleicht auch auf einem Höhenflug, dass sie denken, sie könnten die absolute Mehrheit erlangen. Ne? Aber keine Ahnung.
Ja, ja und nein. Also ich denke, eine Enttäuschung wäre es, wenn Ulrich Siegmund das in Aussicht stellen würde. Er stellt ja klar in Aussicht, er sagt seinen Wählern permanent, das ist das, was er dauernd kommuniziert, er sagt die ganze Zeit, mit diesen Leuten kann man nicht koalieren. Er will keine faulen Kompromisse eingehen. Er weiß genau, wenn ich jetzt mit der CDU koalieren wollen würde, ja, dann würden 80% der Dinge, die ich da anstrebe, überhaupt gar nicht erst
überhaupt angegangen
werden. Da könnte er all die tollen Dinge, die er da anstrebt, gar nicht durchsetzen. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, auf landespolitischer Ebene ist so viel ja gar nicht möglich. Ja, also ich meine, hier und da die ein oder andere Steuer, hier und da
ein bisschen was. Er kann die Schulpflicht abschaffen. Ich glaube, da habe ich irgendwie eine Schlagzeile gelesen.
Genau, und das fand ich auch übrigens sehr, sehr sexy. Das hat mich wirklich, da habe ich wirklich gedacht, okay, das sind mal so Gedanken, schön, dass die auch in der AfD formuliert werden und gerade auch von jemandem, der ja jetzt gerade im Rampenlicht steht. Es geht darum, dass er eben diese Schulanwesenheitspflicht abschaffen möchte und eigentlich das einführen möchte, was ja aus libertärer Sicht so fast schon so eine Herzensangelegenheit ist, eben dieses Homeschooling. Ja, also das
muss ja nicht mal unbedingt Homeschooling sein.
Kann aber auch.
Kann ja dann auch eine Privatschule sein, die spezialisiert ist auf irgendwas oder ja,
also
so.
Also dass man diesen ganzen Vorgang vielleicht mal so ein bisschen vereinfacht, dass man sagt, okay, es können sich von mir aus auch irgendwie Eltern zusammentun und irgendwie zusammen darauf achten, zusammen gucken, ob sie ihre Kinder beschulen. Ich meine, Jasmin Kosobek hat da während der EF-Konferenz auch einen Beitrag gebracht, also hat es in ihrem Beitrag erwähnt, wie halt Eltern während Corona sich zusammengetan haben, um ihre Kinder halt gemeinschaftlich zu unterrichten.
Und lustigerweise dann noch irgendwie strafrechtlich verfolgt wurden.
Ja, natürlich, muss ja. Ne?
Also, man kann ja nicht einfach eine Schule gründen.
Ja, das geht gar nicht.
Ohne staatliche Aufsicht.
Das war furchtbar. Wie macht man das? Nee, also ich meine, man weiß, was gemeint ist und ich finde, das ist eigentlich schon mal so ein enorm starker Vorstoß. Ja, was das andere angeht, also ich meine, er hat ja jetzt sein 156-seitiges Programm veröffentlicht, also das jetzt auch erstmal zur Abstimmung gestellt wird, also das jetzt erstmal den eigenen Mitgliedern vorgestellt wird, zur Abstimmung gestellt wird. Und ich fand das auch wieder total herrlich. Also ich fand das wieder so richtig schön, wie die Massenmedien darauf angesprungen sind und alle sind ja voll des Entsetzens angesichts dieser Vorhaben, die er da plant. Also
zum Beispiel?
Ja, so ein Beispiel ist natürlich wie immer dieser Rundfunkstaatsvertrag, den will er kündigen. Das soll dann die erste Amtshandlung sein, finde ich gut. Was ich jetzt nicht so gut finde, er möchte einen staatlich finanzierten, über Steuer finanzierten Grundfunk, nicht Rundfunk. Da muss man, glaube ich, noch so ein bisschen feinjustieren. Finde ich auch nicht gut. Also es braucht keinen Grundfunk, nicht in heutiger Zeit.
Das begreifen die ja nicht. Deswegen sage ich ja immer wieder, mit der AfD wird keine Veränderung kommen. Die übernehmen einfach die Strukturen, verändern die leicht zu ihren Gunsten und dann war es das. So, dann läuft das halt für die einfach. Und dann geht die gleiche Tyrannei wie jetzt weiter, vielleicht ein bisschen weniger CO2-Steuer. Mhm. Aber gut, das ist ja keine Ländersache, das ist ja im Prinzip eigentlich EU-Sache. Wobei, als Bundesregierung kannst du auch sagen, nö, wir machen das einfach nicht.
Ja.
Fickt euch und eure Strafzahlungen, die könnt ihr euch auch sonst wo hinschieben.
Wir zahlen einfach nicht mehr. Ja gut, aber das müsste dann schon auf Bundesebene entschieden werden. Ja. Also wie gesagt, da sind seine Handlungsspielräume doch eher gering, was ich aber, die Bild-Zeitung, die hat es so wundervoll formuliert, es ist wohl auch eine große Streichliste dabei, also es wird gestrichen, es soll gestrichen werden, es sollen zum Beispiel Zahlungen an die Kirche gestrichen werden, ja, und weiß ich nicht, irgendwelche, wie war das, also eben dieser ganze Kulturbetrieb gestrichen werden, ja, das braucht es alles nicht, also insofern, wie gesagt, also wenn man schon unter wenn man denn schon nur noch die Wahl hat, ja, dann finde ich diese Streichliste dann doch sexy. Also es sollen die Leute eben, soweit es eben geht, entlastet werden. Es sollen die Leute abgeschoben werden, die abgeschoben gehören. Das hat er wohl vorgehabt. Also hier so eine.
Ich halte Abschiebung ja immer noch für Sozialismus, aber.
Ja, ist halt hier die Frage, beziehungsweise, also so wie ich es verstanden habe, die Diskussion innerhalb der AfD, die dreht sich ja mehr oder weniger darum, dass man da gar nicht so proaktiv vorgeht, sondern eben, wie du es eigentlich selber vorschlägst, dass man denen schlicht und ergreifend die Leistungen kürzt. Also das ist jetzt so sein.
Das habe ich jetzt selten gehört.
Bitte?
Selten bis gar nicht gehört.
Also das habe ich jetzt zum Beispiel gehört, dass er zum Beispiel Ulrich Siegmund sagt, ja, also im Prinzip, wir wollen hier auch streichen. Also wir wollen jetzt hier keine Gelder zahlen, Sachleistungen, Wasser, Brot, Bett, fertig. Das wird die Leute
ja, aber dann Sachleistungen sind am Ende vielleicht sogar teurer, als denen einfach das Geld zu überweisen.
Weiß ich nicht.
Weil du für diese Sachleistung brauchst du Personal, das zusammenträgt, dass das, also die Sachleistungen sehen ja wahrscheinlich so aus, dass du am Ende wieder doch irgendwie eine Karte kriegst für einen Aldi, wo du halt aber nur Lebensmittel kaufen kannst. So wird das aussehen.
Ich weiß es nicht.
Keiner jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie Lebensmittel zusammentragen und bereitstellen zum Abholen
und
so.
Ich habe keine Ahnung, wie er das vorhat. Aber er will, also das, so wie ich das jetzt verstanden habe, vielleicht können Sie das ja auch mal ergänzen in den Kommentarspalten. Meines Wissens plant Ulrich Siegmund diesbezüglich halt, wie gesagt, es den Leuten hier so unkomfortabel wie möglich zu machen.
Ja,
sagt er ja immer,
Was ist Dänemark?
Oder Vogel Norwegen? Dänemark, ja, sagt er ja. Also ja, im Prinzip haben die ja auch nicht proaktiv abgeschoben, die haben einfach die Zustände so umgedreht, dass es für einen Asylbewerber schlicht und ergreifend nicht mehr attraktiv war, dort zu verbleiben. Da hat sich gesagt, okay, dann suche ich mir das nächste Ziel. Ja, und das ist auch das, was er da jetzt vorhat. Und ja, finde ich gut. Andere Sachen finde ich jetzt wiederum nicht so gut, aber gut, das sind jetzt Detailfragen.
150 Seiten sind wahrscheinlich 130 Seiten, die nicht so gut sind. Wenn nicht mehr.
Ja gut, die anderen haben 300 Seiten, von denen 400 scheiße sind.
Ja, stimmt auch wieder.
Nee, ich weiß es nicht.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wenn er so ein paar Sachen umsetzen kann, die man sagt, ja, kann man mitgehen.
Also ich bin, mir ist das in Anführungsstrichen sogar ziemlich egal, was da drin steht. Also ich ziehe meine Freude natürlich hauptsächlich daraus, dass es die anderen trifft. Ja, also dass jetzt beispielsweise so eine CDU, SPD, Grüne und so weiter. Man muss sich ja die Folgen vorstellen, wenn auf einmal ein AfDler im Innenministerium sitzt und Einblick in alle Akten hat. Ja, ich meine, daraus könnte dann natürlich etwas viel, viel Interessanteres erwachsen. Ja, was wurde da für ein Schindluder mit den Steuergeldern betrieben? Und wer hat wie, was, wo sich was zu Schulden kommen lassen? Das ist ja das, wovor die Leute im Prinzip Angst haben. Und die Katina hier, meine Frau, die hat mir gestern so ein Reel gezeigt von so einer mittelalten jungen Frau, keine Ahnung, also so einer offenkundig linksgerichteten Dame, die war wirklich verzweifelt. Die hatte richtig gehend Todesangst. Mhm. Die hatte richtig
wegen AfD.
Wegen der AfD. Die hat in die Kamera gesprochen und hat im Prinzip sich ausgemalt, wie die kommen und die abholen und hier Stichwort ICE, also ICE, wie die rabiat gegen alles Linke vorgehen werden und hast du nicht gesehen, dass dann hier Zustände herrschen wie im Dritten Reich. Also die haben wirklich konkrete Angst davor und das ist auch
ja,
so.
Ja, die haben ja auch.
Also die sind komplett durch.
Die haben
also muss man. Also ich denke auch, wobei man sagen muss, also um hier vielleicht mal so einen Bogen zu spannen, was wir jetzt gerade so in den USA sehen, da kommen wir gleich, vielleicht gehen wir gleich vielleicht noch etwas konkreter drauf ein, was wir gerade so in den USA sehen. Stichwort Minneapolis, hier, da wurde ja dieser eine, wie heißt er, Alex Pretty, der wurde ja erschossen von einem ICE-Beamten. Ja, da gehen die Meinungen halt doch recht weit auseinander, was das Bildmaterial angeht. Also die einen sagen, ja, er wurde hingerichtet. Der andere sagt, ja, die anderen sagen wiederum, ja, der Beamte hat vollkommen zu Recht gehandelt, weil bei ihm wurde eine Waffe festgestellt. Wieder andere sagen, ihm wurde die Waffe vorher schon abgenommen. Andere sprechen von einem tragischen Fehler, weil ein Beamter Weapon geschrien hat. Und wenn einer Weapon schreibt, dann hast du quasi die Legitimität, loszuschießen. Ne? So, und ja, wie soll man sagen, die Meinungen gehen da auseinander, aber jetzt mittlerweile kursiert ein Video, also man weiß ja, wie linke Medien so sind, die framen das Ganze jetzt natürlich, ja, so ein armer, unschuldiger, schlag mich tot, Bürger, der mit einer Waffe und zwei vollen Magazinen auf eine Demo geht, ja, der wurde jetzt erschossen. Das will ich an dieser Stelle auch gar nicht gutheißen. Das macht man nicht, ne? Aber doch. Das ist, nein, finde ich nicht. Nee, sollte man nicht, auch wenn es ein Linker ist. Aber Tatsache ist,
man sollte nicht auf Demos gehen.
Man sollte schon auf Demos gehen. Ich halte Demos zum Beispiel für total toll. Also ich denke, Demos haben ja auch dazu geführt, dass uns hier, was Corona angeht und was die Impfung angeht, das Schlimmste erspart geblieben ist, meine Meinung. Ja. Nee, wie dem auch sei, es kursiert jetzt gerade ein aktuelles Video von diesem jungen Mann, wie er tatsächlich, ich glaube 11 Tage vor seinem Tod, wie er auf einer anderen Demo zugegen war und dann mal eben so ein Auto von denen kaputt getreten hat, also hier so den Scheinwerfer hinten weggetreten hat und dann schon mal angegangen worden ist.
Staatseigentum ist kein Eigentum.
Ja doch, es gehört der Allgemeinheit.
Ja, also ist es kein Eigentum.
Ja, wie dem auch sei, also er ist vorher schon auffällig geworden, so viel dazu. Und ich meine auch gelesen zu haben.
Ich habe vorher auffällig geworden, ich meine, ich kann ja heute jemanden mit Auto komplett kaputt schlagen mit einem Baseballschläger und nächste Woche komme ich in eine allgemeine Verkehrskontrolle, können die mich dann einfach erschießen?
Nein, können sie natürlich nicht, darum geht es ja auch gar nicht, aber jetzt habe ich mich ein bisschen verschluckt. Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht jetzt nur, wie gesagt, dieses eine Video rum. Und dieses eine Video, das, ja, wie gesagt, das entkräftet so ein bisschen das Framing von diesem allzu friedlichen Demonstranten.
Ja, die friedlichen Demonstrationen, ja.
Klar. So, und das ist natürlich auch so ein Framing, das finde ich eigentlich bescheuert, wobei ich an dieser Stelle jetzt nicht gutheißen möchte, dass Leute erschossen werden. Aber andererseits muss ich auch sagen, das ist Demokratie. Demokratie ist Gewaltherrschaft. Ja. So, und da, wo Gewaltherrschaft herrscht, also auch in einer Demokratie, kommt es eben zu solchen, ja, Gewalttaten. So, und wenn sich jetzt, und das tun Linke ja, das tut ja jetzt dieser linke Mainstream, die zeigen sich ja betont empört, ne, wie sie das immer zeigen. Ja, wenn einer aus ihren, sag ich mal, aus ihrer ideologischen Ecke zu Schaden kommt. Also diese Empörung, die offenbart natürlich auch wieder mal dieses absolut ekelhafte Rumgeheuchel, weil während der C-Krise, ja, von Polizeibeamten im Winter mit Wasserwerfern beschossen worden sind, während hier Rentner verprügelt worden sind, während hier Kinder im Park, ja, von einem Polizeiauto verfolgt worden sind. Das hätte auch schief gehen können. Der hätte den auch übermähen können, ja. Also diese Anwendung der Gewalt, also ich meine, zum Glück ist, glaube ich, keiner zu Tode gekommen hier, ne? Aber es hätte durchaus auch sein können. Nichtsdestotrotz, dieselben Leute, die sich jetzt so empört zeigen, ja, haben damals nur spöttisch gelacht, haben damals nur ihren Spott über diese Querdenker und Schwurbler und so ausgekübelt, wie nur was.
Ja, da wurde ja auch geframed, dass die bösartig sind.
Die sind ja bösartig, mit denen kann man
angreifen aktiv und so Sachen.
Mit denen kann man es ja machen, mit denen kann man es ja machen, ne? Für die gelten die Rechte nicht. Ne?
Ja, die reden ständig von Entmenschlichung, aber sobald du irgendwo rechts von Stalin stehst, also auch in der Mitte, da bist du eigentlich ein Untermensch und gehörst ins Gulag.
Ja, da kann die Staatsgewalt dann zuschlagen.
Aber wir machen mal KZ-Witze. Wobei wir sind ja keine Nationalsozialisten.
Nee, wir machen Gulag-Witze.
Nee, aber es ist halt die ganze Zeit diese scheiß Doppelmoral. So, ja. Es passt, so, die erzählen ihre Geschichte, wie sie ihnen passt. Und ja, über andere erzählen sie dann genauso, wie es ihnen passt. Einfach komplett Framing, geisteskrank.
Degeneriert.
Ja, degeneriert weiß ich nicht. Degeneriert sind die auch, aber.
Braucht kein Mensch.
Ja.
Ja. Ja, wie dem auch sei. Genug über Linke gelästert. Ja. Wobei, geht das überhaupt? Ich würd gerne weitermachen. Ich weiß es nicht. Ja, wie dem auch sei. Warte mal, was habe ich noch?
Ich kann Nord Stream einschieben.
Ja, schieb mal Nord Stream ein, da war ja was.
Das ist von T-Online, also dem linksradikalen
Hetzblatt.
Ja. Genau. Die haben geschrieben, BGH Ukraine gab Nord Stream Anschlag in Auftrag.
Okay.
Das war die Überschrift, hat mich sehr erstaunt. Und die hatten ja, wann war das? Diesen Serhi K., den hatten sie irgendwann vergangenen Jahr in Italien festgenommen. Mhm. Der war da wohl angeblich beteiligt an diesem Nord Stream-Anschlag. Und der Verteidiger sagte daraufhin jetzt in der Verhandlung beim BGH, es handelt sich um eine militärische Aktion im Rahmen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Also die Verteidigung sagt, es ist eine militärische Operation gewesen. Mhm. Und der BGH sagt, die Pipelines dienen vorrangig zivilen Zwecken, ja, und sind demnach kein militärisches Ziel. Mhm. Demnach und zudem sei noch davon auszugehen, dass es eine geheimdienstlich gesteuerte Operation sei. Mhm. Ja, und also sie erwähnen die Ukraine nicht konkret, aber ja, alles im Kontext bedeutet im Prinzip höchstwahrscheinlich, schreiben sie auch, ein fremdstaatlicher Angriff, Punkt, 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 der Ukraine, mhm, füge ich hinzu.
Okay.
Ja, also Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist.
Meine ist ja eine andere. Ich dachte immer, das seien
die Amerikaner. Ja, also ich will ja auch keine USA-Beteiligung ausschließen,
ja,
in dieser Nummer.
Ja.
Weil, keine Ahnung, ob der ukrainische Geheimdienst mal eben irgendwie ja eine verbündeten NATO-verbündeten Pipeline sprengen kann, mhm, ohne da das Go von den USA zu haben. Ich weiß es nicht.
Ja, es geht gar nicht so sehr um das Go. Also was ich jetzt noch so ein
oder
bisschen...
Oder auch planerisch.
Ich meine auch die praktische Umsetzung. Also das war ja das, was man dann so nach Nord Stream eigentlich hier und da, was ja auch hier Seymour Hersh, ne, der Investigativjournalist, was der eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, beziehungsweise was er in seinen Artikeln eigentlich kommuniziert hat, dass die praktische Umsetzung nicht mit so einer gemieteten Yacht zu machen ist. Also einzig und allein deswegen, weil du in dieser Tiefe, ich glaube es ist 80, 90 Meter oder sowas, mhm, da brauchst du Dekompressionskammern und so weiter für die Taucher, damit die nicht verenden nach ihrem Tauchgang. Also das alles stellt sich schon recht schwierig dar und auch die Ausrüstung, die du brauchst, um eben diese Tauchgänge durchzuführen, das lässt sich eben in so einer Nussschale nicht organisieren. Da muss schon irgendetwas anderes dahinter gesteckt haben.
Die Frage ist, was wird uns überhaupt berichtet,
ja,
ne, über diese Nussschale? Vielleicht war das ein professionell ausgebautes Taucherboot?
Es war eine Yacht.
Die erzählen uns vielleicht irgendwas anderes.
Das kann sein.
Ich traue ja keinem, der in den Medien irgendwas schreibt, wo er nicht Beweise dazu liefert. So.
Also
Beweise gab es bisher keine.
Man sagt ja, also
gut, Fotos sind eigentlich auch keine Beweise.
Weil du kannst ja
eine beliebige Yacht fotografieren und sagen, das war die. Mhm. Ich glaube da gar nichts mehr.
Das sollte man vielleicht auch nicht. damit liegt man
vielleicht ist die Pipeline nicht mal gesprengt worden.
Meinst du, die gibt es immer noch und die sagen einfach, die ist kaputt?
Die haben da einfach nur eine CO2-Kapsel hochgehen lassen für die Blubberblasen. Vielleicht ist die gar nicht kaputt. Nee, ohne Witz, ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt noch glauben soll.
Guck mal, da sind unsere Alu-Sombreros. Willst du dir einen aufsehen?
Nee, ist halt so. Und aber ich finde es halt. Also wenn das jetzt wirklich eine militärische Aktion der Ukraine war, ich kann es ja nachvollziehen. Mhm. So, wenn die dann begründen, ja okay, das ist Russland finanziert sich dadurch und die finanzieren ihren Angriffskrieg dadurch, labern die ja sowieso schon seit Anfang an.
Ja,
so,
das ist,
und die dann zu sprengen, ist ja für die Ukraine jetzt nicht kein schlechtes Ziel in dem Sinne.
Ja, aber wir zahlen das Gas ja immer noch. Also es hat sich ja praktisch nichts verändert.
Ja.
Ja. Also das ist kompletter Bullshit. Also wir zahlen jetzt immer noch das Gas, das wir
Argument
nicht bekommen.
Das Argument ist halt grundsätzlich
und das Gas, das wird jetzt einfach woanders hingeschickt.
Ja, ja.
Beziehungsweise es wird uns trotzdem noch zugeschickt, halt über Umwege.
Ja, ja.
Und wir zahlen jetzt nur dreimal so viel
dafür. Dass die Begründung Quatsch ist, das ist ja klar. Nur sie brauchen ja irgendeine Begründung, um das ihrer Bevölkerung und auch der Welt zu verkaufen, wenn sie sowas tun.
Ja, aber deswegen macht man das.
Und auch
wenn es keinen praktischen, militärischen, finanziellen, was weiß ich, politischen Nutzen hat, warum tut man das?
Vielleicht glauben sie ja genauso wie die Spiegelleser an den militärischen Nutzen, die Pipeline zu sprengen.
Das ist aber dämlich.
Und dass das für Deutschland gar keine negativen Auswirkungen hat. Vielleicht glauben die das wirklich.
Oder vielleicht wollen die, dass es negative Auswirkungen für Deutschland hat. Ich weiß es nicht. Also ich meine, letzten Endes ist es ja so, tatsächlich, die, wenn du so willst, die Haupt Leidtragenden an diesem Anschlag sind ja die Deutschen, die das Gas jetzt immer noch bezahlen müssen, auch wenn sie es nicht bekommen. Für Russland hat sich diesbezüglich relativ wenig geändert, weil sie dieses Gas eben anderweitig verkaufen. Ja. Beziehungsweise immer noch an uns verkaufen, nur eben über Umwege.
Ja, ja, ne?
So, also das ist, also
Da
denke ich mir so, okay, wenn du schon in diesem Game drin bist, ja, also wenn du schon ein Militär bist, dann machst du dir bei solchen Aktionen natürlich auch Gedanken, welchen Nutzen hat das? Was für Auswirkungen hat das? Was will ich damit erreichen? Was werde ich, was steht am Ende dieses Gedankens? Ja, also ich sprenge ja nicht irgendeine Brücke, ja, mal angenommen, wir haben Krieg, da ist der Rhein. Da sind ein paar Brücken, dann sprengst du die Brücken, weil du weißt, okay, über diese Brücken könnten eventuell Panzer rollen, deswegen spreng ich die jetzt. Ja, du gehst nicht irgendwo hin zu irgendeinem anderen Fluss, der irgendwo mitten in der Landschaft steht, überhaupt gar keine Bedeutung hat und sprengst den in die Luft, wenn du verstehst, was ich meine. Du machst ja nichts, ne? Du gibst ja Ressourcen dafür aus, du gibst Personal dafür aus.
Aber wenn du nur einen Nutzen darin siehst, also kann ja irgendein Verrückter auf die Idee kommen und sagen, hey, wir sprengen die Brücke über die Erft statt die über den Rhein.
Aber Politiker sind doch nicht verrückt.
Ja, schon irgendwo.
Ich aber weiß
was ich halt komplett verrückt finde, ist, dass nach so einer Meldung im Mainstream nirgendwo eine Debatte aufkommt darüber, dass ein deutsches Gericht davon ausgeht, dass das ein Anschlag der Ukraine auf deutsche Infrastruktur war, dass da keine Debatte losbricht, warum geben wir diesen Wichsern überhaupt noch Geld? Also wir, ne? Also wir bestimmen ja eh nicht, wer das Geld bekommt, ne?
Aber wer soll die Debatte denn lostreten?
Markus Lanz. Ja, das ist eine gute Frage, weil alle haben ja ein Interesse daran, weiterzumachen, tote Pferd weiterzureiten.
Ich meine, wo du gerade Markus Lanz sagst, du nimmst jetzt bestimmt gerade Bezug auf diese Äußerung von, Daniel Günther, ne?
Ja.
Die er nicht getan hat.
Die er nicht getätigt hat. Darüber hat ja ein Dachtheken-Duett auch noch nicht gesprochen.
Nee, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wir hatten ja jetzt wir sind jetzt zweimal ausgefallen. Einmal wegen der EF-Konferenz und einmal krankheitsbedingt nach der EF-Konferenz.
Ich habe halt wirklich gedacht, noch 2-3 Lanz-Sendungen und Lanz wird sagen, Daniel Günther saß nie in diesem Stuhl. Der war nie in dieser Sendung. So hart verleugnet er einfach, was da geschehen ist.
Der ist Daniel Günther.
Ja, genau. Hä? Daniel Günther noch nie gehört.
Ja, aber ich muss sagen, ich fand das überaus erfrischend.
Ja.
Man staunt ja dieser Tage eigentlich über fast nichts mehr. Ne? Aber da muss ich sagen, ich stand da mit offenem Mund und habe mir das angeguckt und habe gedacht, nein, das meint der nicht ernst. Ne? Gut, er meint es ernst. Er hat es wirklich ernst gemeint. Er hat tatsächlich Daniel Günther dann doch verteidigt. Er hat alles verleugnet, was Millionenpublikum gesehen hat. Das ist ja auch durch die alternativen Medien gegangen, noch und nöcher. Und ich meine, da muss man, da stelle ich mir dann immer so die Frage, okay, also um sowas zu bringen, also da muss ja irgendetwas wirken. Also sowas macht's ja nicht freiwillig. Du gehst ja nicht hin und
da
und
muss was von oben gekommen sein.
Keine Ahnung, da hat das Telefon geklingelt und ich weiß nicht, ob aus der eigenen Redaktion.
Der Reichelt hat ja so eine Verschwörungstheorie dazu. Also Verschwörungstheorie, den Begriff nutzen wir ja nicht wertend hier, sondern
nein,
neutral.
Nein.
Der hat ja eine Verschwörungstheorie dazu, dass irgendein Intendant, der für ZDF irgendwie zuständig ist, jetzt demnächst neu gewählt werden soll.
Ja.
Und der soll dann eventuell mal angerufen haben und gesagt haben, hallo Herr Günther, ich bin darauf angewiesen, dass mich hier diese Leute wählen, die ihn gerne haben.
Ja.
Können Sie bitte mal. So. Das ist so, glaube ich, seine Verschwörung.
Moment, also der Intendant hat den Günther angerufen.
Nee, der Intendant hat den Lanz dann angerufen.
Ach so, weil der Günther
oder die Redaktion vom Lanz vielleicht. Wer weiß das schon? Na, also wie gesagt, das ist ja so eine Verschwörungstheorie. Der weiß das nicht wirklich, ne? Aber der kann sich das vorstellen, weil eben dieser Intendant demnächst neu gewählt werden soll
und da
muss man sich gut mit den mit die CDU halt grundsätzlich gut stehen und so.
Und man darf
ist ja der ZDF ist ja eigentlich der CDU-Sender so.
Okay, ich verstehe.
Aber es ist schon heftig, so der sitzt da fordert Zensur freier Medien. Mhm. Und Lanz fragt nochmal nach, wir reden hier über Zensur.
Ja.
Und der bestätigt nur mit, ja.
Ja, ja.
Wollen Sie das?
Ja, ja, und dann kam ja diese Denkpause nach dem Motto, ja, von wegen hier 16-Jährigen sollte man hier den Zugang zu Social Media
haben. Ja, der hat dann schnell das Thema gewechselt.
Ja, ja, genau, aber das war eigentlich für jeden ersichtlich, dass er da das Thema gewechselt hat und eigentlich nicht sich auf diese Aussage bezogen hat.
16-Jährigen keinen Zugang zu Social Media zu gestatten oder zu geben, jetzt muss ich glaube ich doch so runterrennen, das ist ja, das hat ja nichts mit Zensur oder Einschränkung der Plattform zu tun oder sonst
was. Ja. Ja, meine Damen und Herren, Kollege Koll, wir sind allein in der Redaktion, Kollege Koll rennt jetzt mal eben nach unten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Sie bespaßen soll in der Zwischenzeit, vielleicht mit einem Hinweis auf unser tolles Magazin, Eigentümlich frei. Das ist wirklich ein tolles Magazin und es ist gerade auch brandaktuell. Es geht nämlich um die Frage Gold oder Bitcoin, der große Wettstreit um das bessere private Geld. Ja, und bevor wir jetzt das Thema wechseln, also weg von Lanz zu dem Thema Gold und Silber kommen, da ist er ja. Das ging ja rasend schnell.
Wieder einer, der nicht lesen kann.
Ah, es ist furchtbar. Da macht man nichts. Naja, wie gesagt, Einblendung jetzt. Gold oder Bitcoin, das Thema wird uns in dieser Sendung auch noch gleich beschäftigen, denke ich mal. Ne?
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das mit Lanz, du warst stehen geblieben bei Lanz. Wie kann man sowas tun? Und also ich interpretiere daraus, dass das da im Hintergrund, also wie wir das ja eigentlich die ganze Zeit vermuten, also im Hintergrund scheinen wirklich Paniken, Ängste, Befürchtungen noch und nöcher zu herrschen. Man merkt richtig gehend, dieser ganze Laden, der uns hier permanent bespaßt, der steht wirklich mehr oder weniger kurz vorm Zusammenbruch. Also die Struktur, die wir so erleben, da scheint, also das war ja auch die Hoffnung für diese Staffel, da scheint wirklich etwas Sprengstoff im System zu legen. Und das hat nicht mal was mit der AfD zu tun. Mhm. Die AfD ist auch nur so ein Symptom dessen, was hier auf uns droht zuzukommen.
Jetzt sage ich das schon immer. Die AfD ist ja einfach nur ein Symptom des Versagens der CDU.
Ja, absolut. Ja, nicht nur der CDU, der ganzen Politik.
Ja, der ganzen
politischen Kaste. Ja. Und was ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant finde, wir hatten das vor ein paar Monaten schon mal beim Dachtheken-Duett, da haben wir über diese Zahlen gesprochen. Wie viele Bedienstete hat eigentlich der Staat? Also wie viele Leute füttert der eigentlich durch? Also Beamte, tariflich Angestellte, die Angestellten der Sozialkassen und so weiter, und das sind ja über 5 Millionen, die kosten den Steuerzahler über 400 Milliarden Euro ohne Pensionen, die schon gezahlt werden. Mhm. Und interessanterweise ist das so eine Diskussion, ich meine das in den letzten Wochen so ein bisschen beobachtet zu haben, die jetzt ja so hier und da immer so aufploppt. So, was gönnen wir uns hier eigentlich? Was leisten wir uns hier eigentlich? Was haben wir ja eigentlich für einen Personalstand? Das geht doch gar nicht mehr. Ne? Ich finde das interessant und das sollte man vielleicht auch so ein bisschen im Auge behalten, ob diese Diskussion nicht dieses Jahr vielleicht doch noch ein bisschen intensiver geführt werden wird. Ne? Ja.
Aber was willst du mit denen alles? Also du kannst die ja im Prinzip nur aus dem Beamtenstatus ja sowieso nicht. Aber du kannst ja aus ihrer, weiß ich nicht was, Bürotätigkeit oder so, die kannst du ja nirgendwohin vermitteln. Also die kannst du wirklich nur komplett ins Bürgergeld bringen und da werden die bleiben.
Ja, und dann
haben die überqualifiziert sind für alles. Weil die sich zu fein sind, irgendwie einfache Tätigkeiten
zu ausüben. Aber auch dieser Begriff der Überqualifizierung, das ist ja ein bürokratischer.
Ja, der ist auch kompletter Schwachsinn.
Der ist kompletter Bullshit.
Kein überqualifiziert.
Ich habe als Entrümpler gearbeitet mit einem Diplom als Kommunikationsdesigner. Ne? War mir auch egal, ich wollte ja Geld verdienen. Ja. So ist egal, aber ja, ich denke, diese Dinge, die ich vermute, das wird alles so im Laufe des Jahres, vielleicht auch noch im Laufe des nächsten Jahres, das wird alles so ein bisschen zur Disposition gestellt werden.
Du hast ja, glaube ich, auch mal ausgerechnet, dass das sogar günstiger wäre, wenn wir einfach alle Staatsbediensteten ins Bürgergeld packen.
Die Rechnung ist eine ganz einfache. Wir haben etwa so viele Staatsbedienstete, wie wir Bürgergeldempfänger haben. So, das wird jetzt hoffentlich ein toller Short. Wir haben 5,4 Millionen Bedienstete des Staates, die kosten den Steuerzahler ohne Pension 420 Milliarden Euro etwa. Wir haben 5,5 Milliarden Bezieher vom Bürgergeld, die kosten den Staat roundabout 50 Milliarden Euro. Würden wir jetzt hingehen und den ganzen Personalapparat dieses Staates in Bürgergeld schicken,
können wir 500 Milliarden sparen.
Könnten wir 370 Milliarden Euro würden wir unterm Strich sparen und wir hätten unsere Freiheit gewonnen.
Ja. Ja. Wenn nicht Leute auf die Idee kommen, habe ich auch irgendwo eine Überschrift gesehen. Ja, hier, wir können Staatsbedienstete ja durch KI ersetzen.
Ja.
Nee, schaff doch einfach diese ganzen bürokratischen Scheißdreck ab. Schaff das doch einfach ab, dann brauchen wir auch keine KI.
Ja.
Und die Leute sind freier, in Anführungszeichen.
Ja. Ja, wobei die Idee, ich glaube, das war hier der Maschmeyer, war das hier dieser,
ja, genau,
der war das, ja, der hat dann, aber der hat das dann auch mal ausgerechnet, aber letzten Endes ist das auch für die Situation, in der wir jetzt sind, ist das eigentlich Käse, das ist Quark, also das würde ja viel zu lange dauern,
weg
mit den Regeln, weg mit der Bürokratie, weg mit den Ämtern, weg mit den Behörden, die muss nicht ersetzt werden, das muss alles einfach weg.
Ja.
Ja, also das ist absolut. Dieser ganze Quatsch, das hilft niemandem. Ja, aber wie gesagt, diese...
Aber wer soll die Debatte starten und führen? Ich meine, die einzige Partei, die es eigentlich machen könnte, ist die AfD, weil die halt unter Staatsbediensteten sowieso gar keine Wähler hat wahrscheinlich.
Genau, und ich denke, das wird kommen. Das ist ja auch ein Teil der Debatte, den jetzt beispielsweise dieser Ulrich Siegmund angestoßen hat. Also in seinem... Ich sag mal, in seinem Wirkfeld, das, was ihm möglich ist, hat er ja vor zu streichen. Und ich glaube, er meinte damit eben auch die wirklich überflüssigen Staatsbediensteten, von denen es eben nicht wenige gibt.
Ja.
So, und in Anführungsstrichen, da könnte ich mir vorstellen, also da bin ich muss sagen, ich bin verhalten optimistisch, ne? Ich glaube ja immer an das Gute im Menschen. Ich bin tatsächlich verhalten optimistisch, dass diese Diskussion tatsächlich von der AfD irgendwann einmal, hoffentlich so schnell wie möglich, irgendwann einmal ins Feld geführt werden wird, dass man sagt, okay, wir müssen diesen Apparat konsequent und möglichst radikal zusammenstutzen. Wir müssen jetzt hingehen und sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Ja, also diese Diskussion um Bürgergeldempfänger, ja, also 50 Milliarden, gut, das ist ein dicker Happen, ne? Wenn du drauf guckst, 50 Milliarden, oh, ist ja ganz viel, ne? Aber ich meine, was sind 50 Milliarden gegenüber 400 Milliarden?
Mhm.
Ja, und ein Bürgergeldempfänger, der tut im Zweifel, der verursacht keinen Schaden.
Mhm.
Ja, die Bürokratie, der einzige Schaden bezieht.
Der Schaden wird verursacht bei der Steuereintreibung. Was danach damit passiert, braucht einen überhaupt nicht zu interessieren. Das Problem ist, Steuern sind Raub.
Genau. Ich habe dazu ein tolles Lied verfasst. 3 Worte wie ein Gedicht. Googeln Sie das, klicken Sie es an, hören Sie es sich an, teilen Sie es mit allen Freunden und Verwandten. Ja.
Weil so bleibt man nämlich immer im etatistischen Frame quasi. Wenn man immer nur kritisiert, was mit dem Steuergeld getan wird, statt dass es überhaupt eingetrieben wird.
Ja.
So, da muss, ne, da will ich ja immer hin, aber...
Ja.
Ja,
das ist auch richtig.
Weniger darüber aufregen, wofür es ausgegeben wird, sondern dass es überhaupt erhoben, eingetrieben und zur Not mit dem Pistolenlauf begrüßt wird.
Ja, und das machen ja Beamte. Ja. Beamte verursachen ja den Schaden, indem sie es überhaupt erst eintreiben.
Und dann auch noch verteilen. Wenn man aufs Individuum runter will, dann ACAB.
Ja.
Ja. Ja, jetzt habe ich wieder reingeschissen, glaube ich.
Nee, alles gut. Passt doch. Nee, alles gut. Also, ne? Ich denke, ich, wie gesagt, um das nochmal zu wiederholen, also meine Hoffnung, ich weiß nicht, wie berechtigt die ist, aber ich habe tatsächlich so eine gewisse Hoffnung, dass diese Debatte um diesen Beamtenapparat, um diesen gigantischen Beamten, Staats, öffentliches Recht, öffentliche Bedienstete-Apparat, dass die jetzt wirklich irgendwann im Laufe dieses Jahres angestoßen wird. Und mir ist es dann auch ehrlich gesagt völlig Wumpe, ob da jetzt eine AfD-Regierung an der Macht ist oder ob jetzt die anderen Parteien sich dann genötigt sehen. Wobei ich glaube, da höchstens die CDU in Frage käme, weniger jetzt die SPD, da Grüne und so weiter, diese Debatte fortzusetzen. Ja, also das ist ja auch das, was man der AfD in Anführungsstrichen schon anrechnen kann, dass überhaupt die Migrationsdebatte geführt wird. Ja, ohne eine AfD, die, ich sag mal, so eine gewisse Stimme hat, da würde das gar kein Thema sein.
Ja.
Ja, da würde keiner darüber sprechen. Ja, aber die AfD stößt es halt an und dann fühlt sich eben auch so ein Friedrich Merz genötigt, das AfD-Parteiprogramm wenigstens während des Wahlkampfes zu adaptieren und damit hausieren zu gehen, weißt du? Das ist ja schon mal was. Und wenn die CDU dann auch auf den Trichter käme, so, ja, ich glaube, wir haben hier einen etwas teuren Staats- und Beamtenapparat, da müssten wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen reduzieren, weißt du? Ich meine, 50 Milliarden, warum nicht bei Beamten sparen? Ich meine, wenn du 50 Milliarden bei Bürgergeldempfängern sparen möchtest, dann hätten die nichts mehr. So, bei Beamten ist es ja nur so ein Teil, ein kleiner Teil, ne? Ja, wie gesagt, ist immer so.
Ich weiß gar nicht, ich meine, Beamte haben doch so eine Art Unkündbarkeit oder sowas.
Ja, abschaffen,
oder?
Abschaffen.
Ja, da ist dann aber die Frage, ist das ein Bundesgesetz oder ein Landesgesetz?
Nein, das ist Bundesgesetz.
Weil dann kannst du wieder auf Landesebene auch wieder nicht so viel machen. Dann hast du da haufenweise Beamte rumsitzen. Das Geilste, was der Sigmund machen könnte, ist, die Beamten einfach nur da sitzen lassen.
Ja.
Gar keine Tätigkeit mehr geben. Weil dann können die auch keinen Schaden mehr anrichten. Dann bezahlen wir die halt wie Bürgergeldempfänger, aber das Zehnfache. Aber deren Aufgabe ist es, da zu sitzen, ohne Radio, ohne alles, einfach nur da sitzen und nichts tun.
Hören Sie, Ulrich Siegmund. Für den Fall, dass Sie diese Sendung sehen, hier werden Ihnen Tipps gegeben. Die gehen dann irgendwann mal freiwillig. Das ist gar keine schlechte Idee. Ja, Beamte einfach nur sitzen
lassen. Einfach mürbe machen, indem man die dann nur sitzen lässt. Den ganzen Tag. Die dürfen sich nicht unterhalten, kein Radio, nix.
Jeder kriegt so eine Zelle, so ein Einzelbüro.
Ey, wie man bei mir mit Corona gemacht hat. Habe ich ja auch gekündigt.
Und dann am besten hier so WLAN ausmachen.
Oder ja,
am besten
sowieso.
Noch so einen Störsender, damit man kein Handy empfangen kann.
Mobilfunkstörsender, auf jeden Fall.
Damit man nicht daddeln kann.
Ja.
Und dann sitzt man da 8 Stunden.
Ja.
Guck die Wand an.
Bis sie von alleine kündigen.
Ja, wir sind kreativ. Da muss niemand gekündigt werden. Wir halten uns an das Gesetz.
Ja. So. Ja, hattest du noch irgendwas?
Ja, das System bricht zusammen. Und jetzt kommen wir mal auf das Thema, das ich gerade hier schon angesprochen habe, als ich diese wunderbare Einblendung jetzt Zeitschrift in die Kamera gehalten hat, der Gold- und Silberpreis. Das ist ja, ich muss ja sagen, ne, man ist ja natürlich auf der einen Seite, freut man sich natürlich so über die Kursentwicklung, denkt sich so, boah, nicht schlecht.
Ja.
Ne? So, da hat sich ja was getan. Ne? Also um das Ihnen vielleicht mal, ich meine, Sie haben wahrscheinlich die Zahlen selbst vor Augen, aber hier mal so ein Vergleich. Also wenn man Januar 2026 mit dem Januar 2025 vergleicht, Gold liegt ja, wie Sie alle wissen, weit über 5.000 US-Dollar, während es vor einem Jahr, vor genau einem Jahr noch bei 2.600 lag. Also Gold hat sich mehr als verdoppelt und noch viel krasser ist die Entwicklung bei Silber. Silber lag vor einem Jahr ziemlich genauso bei roundabout 28, 29 US-Dollar und liegt jetzt bei 117 US-Dollar. Also hat sich das rund vervierfacht. Das ist also
ich habe ja nie dran geglaubt.
Ich muss ehrlich gestehen.
Also zumindest nicht beim Silber. Beim Gold wusste ich, okay, es wird irgendwann mal hochgehen. Aber dass Silber da einfach so mitzieht, habe ich nie gesehen. So.
Also ich sag's mal so, ich habe mich immer gewundert, warum Silber nicht mitzieht. Ich habe mich immer darüber gewundert, woher kommt diese Gold-Silber-Ratio von 100? Ne, also war da vorher gewesen oder über 100.
Das ist ja auch kein Naturgesetz.
Nein, ist es nicht. Ja. Ist es nicht. Aber es war halt historisch gesehen, war die Gold-Silber-Ratio eigentlich immer deutlich geringer, als sie jetzt in den letzten Jahren gewesen ist. Mhm. Gold ist relativ steil gegangen, auch schon in den letzten Jahren. Es ist ja nicht erst seit gestern so, dass Gold steigt, während Silber eigentlich mehr oder weniger so eine Seitwärtsbewegung hingelegt hat. Oder nur so einen relativ geringen Anstieg.
Wie ist denn die Ratio jetzt?
Die ist jetzt bei 1 zu 45 ungefähr, Pi mal Daumen. Ja. Also von über 1 zu 100 zu 1 zu 45, meine ich jedenfalls. Ja, so ungefähr, ja. Kann man ja mal so ausrechnen. Ungefähr. Ja, ungefähr, Pi mal Daumen. Ja, also die Ratio hat sich jetzt also deutlich verringert und ja, man fragt natürlich nach den Ursachen, ja, woran liegt's, ja, und ich sag mal so, die Standardantworten sind ja natürlich die, okay, was jetzt Silber angeht, der Bedarf an Silber, der ist ja schon seit einigen Jahren höher als das, was gefördert wird, und du kannst auch die Fördermenge von Silber auch nicht großartig erhöhen, weil Silber oft auch einfach nur so ein Nebenprodukt anderer Minen, anderer Förderungen, Metallförderungen ist. Ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Und ich meine neulich etwas gehört zu haben darüber, dass hier dieser Papierhandel, diese Comex, ne, wo eben diese Silberzertifikate gehandelt werden, da muss es wohl im Oktober, November, Ende Oktober, Anfang November, da muss es wohl zu einem etwas ungewöhnlichen Ereignis gekommen sein. Da haben irgendwie so über 40%, fast 50% der Händler, die haben dann eben auf eine Auslieferung bestanden. Die haben dann gesagt, so, okay, pass auf, ich habe jetzt hier diese Silberzertifikate, bitte ausliefern, bitte vorbeibringen. So, und das hat dann natürlich, ich sag mal, die Comex gewissermaßen unter Druck gesetzt, weil ja, wie gesagt, die Comex eben längst nicht über die Silberbestände verfügt, die da gehandelt werden. Und ich sag mal, in den letzten Jahren habe ich immer so den Eindruck gehabt, ja, also es ist ja bekannt, dass irgendwie 100 Mal oder 300 Mal mehr Gold, Silber gehandelt wird, als überhaupt vorhanden ist. So, und ich habe mich immer gefragt, ja, irgendwann einmal bricht das doch auf. Irgendwann einmal kommt doch der Zeitpunkt, dann sagt doch der eine, ich hätte gern mein Silber. Ich hätte es jetzt gerne physisch, bitte, bitte, bitte ausliefern. Ja. So, und das würde doch dann eben diesen, ich sag mal, künstlich gedrückten Silberpreis in die Höhe schießen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit auch ein Teil der Erklärung ist, dass man, ich weiß nicht, aus welchen Gründen auf diesen Zeitpunkt gewartet hat. Jedenfalls ist es so, was jetzt Gold angeht, Zentralbanken kaufen, die BRICS-Staaten versuchen, wie gesagt, ihre Währung oder was auch immer das sein soll, damit zumindest teilweise zu decken. Die Zinsen sind niedrig, die Inflation ist hoch. Man versucht eben jetzt in Sachwerte zu gehen, in harte Sachwerte. Also das zeigt dann aber auch, an diesem Preisanstieg, gerade so der letzten Wochen, da scheint wirklich Panik vorhanden zu sein. Also tiefgehend, da ahnt man, dass da was kommt. Ne?
Mich würde interessieren, ob das eher Retail ist, die den Preis so treiben, oder ob das wirklich die großen Investoren sind und Zentralbanken.
Ich weiß es ehrlich gesagt
auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, ich weiß es überhaupt nicht, aber dass da auch jetzt viel Retail dabei ist, die jetzt quasi so, der neue Bitcoin quasi. Silber ist jetzt der neue Bitcoin.
Du meinst jetzt so FOMO-mäßig.
Ja, genau, FOMO-mäßig da voll reingehen und jetzt schön das Top hebeln und so. Also, wobei, keine Ahnung, du hast ja, glaube ich, gestern gesagt, wo könnte Gold hingehen, irgendwo über 10.000, deutlich über 10.000?
Es gibt so hier der, wie heißt er, Kiyosaki, hier der Autor des Buches Rich Dad, Poor Dad, der hat wohl in Aussicht gestellt, ja, Gold könnte wohl so die 15.000 knacken und für dieses Jahr da zum Beispiel bei Silber einen Kurs von 200 US-Dollar vorausgesagt. Also hält er zumindest also für sehr, sehr wahrscheinlich. Fast
Verdopplung und einmal eine Verdreifachung quasi. Ne?
Und das sind so die mittelfristigen Ziele, also dass das Gold jetzt, wie gesagt, so einen Höhenflug ansetzt.
So Prognosen kenne ich ja auch aus dem Bitcoin-Space. Also kommt dann irgendein Bankenvorstand von der Volksbank, weiß ich nicht, Bayern Mitte oder so, und sagt, 100.000 werden wir auf jeden Fall noch sehen. Ich meine, wir haben sie dann auch irgendwann gesehen, aber deutlich, deutlich später, als es prognostiziert war.
Wobei man sagen muss, ich habe mal nachgeschaut, wie war das, Kiyosaki, der hat Anfang letzten Jahres, hat er tatsächlich hier die Prognose gegeben, 80, 90 Dollar könnte die Silberunze Jahr noch bekommen.
Da hat er ja auch nicht dran geglaubt. Also ich hatte ja Mark Friedrich hatte ich ja im, weiß nicht, ich glaube Ende September hatte der geschrieben, bis Weihnachten ist Silber bei 70 Dollar und da stand er, weiß ich nicht wo. Und ich habe gesagt, niemals, niemals 70 Dollar und jetzt sind wir bei 120 knapp oder so.
Ja.
Das ist schon krass.
Das ist schon.
Aber ich glaube, da ist auch viel FOMO dabei einfach.
Ja.
Und aber
irgendeiner shortet jetzt.
Ja, das werde dann ich sein. Ich werde demnächst Silber-Short gehen und dann verdoppelt er sich nochmal. Und dann
bist du arm.
Und dann bin ich arm, ja.
Dann lebst du in deinem Camper.
Ja, in meinem Bangbus. Ja.
Wundervoll. Ja, ich sag mal, es ist, also ich sehe darin jetzt halt auch nur so, wie soll man es sagen? Man erkennt jedenfalls darin schon, es ist ja auch nur ein Indikator, dass hier Dinge ins Wanken geraten. Dinge.
Ich weiß nicht, ob der Goldpreis steigt oder der Dollar- und Euro-Wert sinkt.
Ja, es ist wahrscheinlich eher Zweiteres, ja. Ich meine, interessant ist natürlich auch, dass jetzt der Dollar relativ unter Druck gerät. Also jetzt auch wieder, wobei der Dollar, der war auch schon mal weniger wert im Vergleich zum Euro. Ne? Das ist jetzt kein neues Supertief, kein neues Allzeittief, meine ich.
Nee.
Also ich meine, der war auch schon mal bei 1,50 oder sowas.
Ja. Sogar, ich meine sogar drüber.
Ja.
Aber jetzt bei ungefähr 1,20 oder so, ne? 1,19 habe ich, glaube ich, gestern gesehen. Und da waren wir ja auch vor einem Jahr, waren die ja fast pari, ne? Mhm. So $1 oder so, war dann der Euro oder so. Hat sich auch krass entwickelt, muss ich sagen.
Ja, nicht schlecht hier. Ja gut, aber ich meine, Donald Trump legt es
also
ja
jetzt. Ich finde das wild, dass der Euro, also ich meine, das ist ja jetzt erstmal eine komplette Laiensicht und einfach nur diese Zahl jetzt, ne? Dass der Euro bei der EU, die wir ja haben, dass der im Gegensatz zum Dollar stärker wird. Also wie schlimm muss die Bewertung der USA sein, dass bei der EU der Dollar schwächer wird gegenüber dem Euro. Also,
ja,
das ist schon wild.
Also da fällt mir jetzt hier dieser, wie hieß das, so ein Big Beautiful Bill. Hast ja noch im Hinterkopf irgendwie diese zig Billionen Dollar, die da jetzt einfach mal rausgeballert worden sind. Ich glaube, damit könnte es vielleicht auch zum Teil zusammenhängen. Also das Geld, das fließt ja dann irgendwo hin. Ne? Und das Geld fließt jetzt offenkundig auch in Edelmetalle.
Ja, und wahrscheinlich auch diese Instabilität, die Trump halt mit diesen Zöllen, der ja jeden mit Zöllen bedroht.
Ja, nicht nur das. Ich hatte Trump ja auch noch so ein bisschen hier auf der Liste. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, ne, also man mag ja von Trump halten, was man will, aber man muss ihn einfach lieben für die Show, die er liefert. Ne?
Das die Show ist halt geil.
Das ist einfach epochal. Ja, ich meine, darüber haben wir uns, glaube ich, beim letzten Dachtheken-Duett noch nicht so ausgiebig unterhalten, aber hier allein diese Grönland-Debatte, ja, dass er hinkommt und sagt, ja, wir wollen Grönland haben, wir wollen es kaufen, wir wollen, also erstmal hier so wie so ein Elefant im Porzellanladen kommt mit seiner Maximalforderung und man kennt das ja. von ihm. Er ist ja nicht zurückhaltend, was sowas angeht, ne? Und im Prinzip wird ja dauernd sein Buch zitiert, sein Buch The Art of, wie heißt das nochmal, The Art of, das Buch.
Ich hab's nie gesehen,
ich hab's, gelesen. Ja, also The Art of Business oder wie war das nochmal, Name entfallen, irgendjemand schreibt es jetzt bestimmt in die Kommentare. Ja, wie gesagt, er wird ja oft zitiert, dass man in eine Verhandlung reingeht und zwar mit nicht nur seiner Maximalforderung, man nimmt seine Maximalforderung und legt noch mal oben wirklich so eine richtig dicke Schippe drauf. Ja, so etwas komplett unrealistisches. Mhm. Aber damit geht man in die Verhandlung rein, sodass die Leute erstmal erschlagen sind und denken, ach du Schande, was will der denn? Das geht ja gar nicht. Ne? Ebenso wie mit Grönland. Ich kaufe Grönland. Grönland gehört jetzt zur USA. Ne? Also ich kaufe die gehören jetzt uns. Ne? So, und damit geht er dann in die Verhandlung und natürlich ist er dialogbereit.
Natürlich, ja.
Und dann wird halt abgetragen. Dann wird dann halt dieser zusätzliche Haufen dieser Forderung, dann wird dann so kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Dann ist er bei seiner eigentlichen Maximalforderung, seinem eigentlichen Willen, seinem eigentlichen Ziel und sagt, ach, okay, ihr habt mich breitgeschlagen. Ja,
ja.
So, das macht der ja relativ oft und ständig und.
Aber das kann er eigentlich auch nur in seiner Position oder Leute in seiner Position jetzt. Nicht unbedingt als Präsident, klar, sondern bereits einflussreich.
Klar.
Also ich meine, ne, wenn ich mich auf einen Job bewerbe und sag 200.000 Jahresgehalt, dann sagen die auch.
Ja, wenn du gut bist. Ja, wenn okay, du verdammt
ja,
gut
ja,
bist.
Ja, 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 ja.
Also wenn du aber, was anzubieten also, hast. Also ich glaube, das ist ja auch
ich
so.
Ich nehme
so,
mich jetzt als Elektriker, sag
ja.
ich. 200.000 ist. Ja, okay, auf Montage immer noch unrealistisch, aber.
Ja, aber ja. Guck mal, du kannst genau, wenn dich jemand. Aber braucht,
wenn ich 100.000 haben will, dann ja. sage ich 150.000.
Ja.
So ist ungefähr, es. Aber ja. du kannst also nicht wie Trump einfach mit der komplett geisteskranken Maximalforderung kommen. So.
Ja, gut, dafür hat er dann halt so ein bisschen ja. mehr in der Rückhand.
Ja,
ne?
Ja genau.
So, er und jetzt steht er wieder da als der wirklich tolle Typ, ne? Der hat jetzt wirklich hier wieder geliefert, ne? Ist dialogbereit, ne? Ist eigentlich hier ein ganz umgänglicher Typ. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin tatsächlich eine Meldung gelesen. Die haben sich wohl, heute ist Donnerstag, richtig, genau, die haben sich wohl gestern schon mit Dänemark getroffen, also unter anderem auch Rubio und andere, andere Bedienstete des Weißen Hauses, und da führt man jetzt Verhandlungen mit Dänemark, ja, und auch die dänische Premierministerin hat da wohl verlauten lassen, wir sind in einem Dialog und wir sind bemüht hier den Grönland-Konflikt, ja, auch toll, ne? Den Grönland-Konflikt beizulegen, ja. Also dass man das auch schon so nennt, den Grönland-Konflikt.
Es ist ja im Prinzip gar kein Konflikt, nee, oder? Es ist doch nur eine wilde Vorstellung von Trump. Und die gehen zu ihm, um mit ihm zu verhandeln, was ja auch wieder lustig ist.
So ungefähr. Ja, die haben ja auch ihre Soldaten geschickt. 13.
Warum?
Ich
glaube doch nicht wirklich irgendjemand auf diesem Planeten, dass Trump jetzt da irgendwie die US-Armee holt oder die Navy und dann Grönland besetzt.
Ich glaube
doch wirklich niemand.
Ich weiß es nicht. Also
muss man ja schon wirklich, ist ja schon sehr weit hergeholt.
vielleicht haben sie wirklich dran geglaubt. Vielleicht haben sie wirklich Angst bekommen.
Sind bescheuert, sind die.
Das kann sein, ne? Man soll die Leute ja. Ja, das ist immer so die Frage, soll man die Leute für so dumm halten, wie sie sind?
Sind sie aber auch schon. Ne? Also
klar.
Die Europäer müssen jetzt beweisen, dass sie zusammenhalten und stark gegen Trump sind, und der darf unter keinen Umständen auch nur einen Quadratmeter von Grönland kaufen. Mhm. Und
ja.
Ne, also ist ja quasi ja Macht.
Demonstration.
Ja.
Ja, wobei natürlich immer offensichtlicher wird, wie mächtig die EU tatsächlich ist, und eigentlich hat sie da nicht allzu viel in der Rückhand, ja.
Da gibt es nicht so viel zu demonstrieren.
Nee, da. Ich meine, das sagt ja alles so. 13,
den eigenen Bürgern schon, aber.
13 Bundeswehrsoldaten, die dann Grönland besetzen, das ist auch eine Aussage, ja. Vielleicht nicht die man sich gewünscht hat, aber es ist eine Aussage, ja.
Irgendwer hatte geschrieben, Deutschland hätte Flugzeugträger geschickt. Dann hat mal irgendein Journalist bei der Bundeswehr angerufen. Die haben gesagt, wir haben gar keine Flugzeugträger. Ja, großartig.
Wir haben so ein paar Schiffe, da konnten Hubschrauber drauf landen. Aber ja. Das ist auch alles. Ne? Ja. Ja, aber wer weiß, vielleicht wecken solche Artikel dann ja auch Begehrlichkeiten bei Politikern. Ich weiß es nicht. Ja. Kann ja sein. Nachher haben wir vielleicht einen.
Ey,
man weiß ja nie.
Da führen wir dann vielleicht eine Schaumweinsteuerverein.
Unbedingt. Die gilt ja immer noch.
Ja, die gilt ja immer noch. Wo ist die kaiserliche Flotte?
Ja, keiner. Ja, die liegt am Grund des Meeres und dient den Fischen da als Rückzugsort.
Ja.
Entschuldigung, ich habe ein Bäuerchen gemacht.
Ja, war das Grönland-Thema das, was du machen wolltest?
Ja, das Grönland. Nee, das war also letzten Endes ist es ja jetzt durch. Also was wir jetzt ja mitgekriegt haben, Davos, ne? Davos war jetzt
so.
In der letzten Woche auch so ein bisschen.
War Milley auch wieder da?
Milley war auch wieder da und hat auch wieder sehr klipp und klar gemacht, genauso wie die Amerikaner. Also die scheinen jetzt tatsächlich, also Milley und die Trump-Administration so der Anschein nach außen, die ziehen halt wirklich an einem Strang. Das ist wohl wirklich eine, wie soll man sagen, eine Gruppe. Und es wurde im Prinzip auf Davos dann ja proklamiert, ja, das ist das Ende eurer Globalisierung, eures Globalismus, eurer Ideologie, eurer Weltherrschaft. Also diese Idee, die von, ich sag mal, wir erinnern uns ja.
Was verstehen die eigentlich genau darum? Also
es geht darum.
Ich möchte ja zum Beispiel weltweiten Freihandel haben.
Ja.
Und zwar frei
ja,
handeln.
Ja,
eine DIN A4-Seite. Ja. Wir handeln frei. Unterschrift aller Länder.
Wunderbar.
Das
perfekt.
War's.
So und also was ich jetzt so darunter verstehe, dieser Globalismus, den jetzt Milei und den jetzt Trump meinen. Damit ist gemeint, dass eben diese supranationalen Organisationen, UNO, WHO, bla, ja, okay. Blub und so weiter, dass die eben so einen allumfassenden Zugriff beziehungsweise so einen Einfluss haben auf die einzelnen Nationalstaaten, sodass im Prinzip kein einziger Nationalstaat mehr in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise souverän ist. Wir haben es ja mitgekriegt, ich glaube, die US-Administration hat ja jetzt hier, weiß ich nicht, 66, 68 dieser internationalen Organisation mal eben links liegen lassen, sind wir nicht mehr dabei, Pariser Klimaabkommen weg, also wieder mal weg, WHO weg, alles weg, ne? Also dieser ganze Kladderadatsch ist einfach weg, stattdessen gibt es jetzt eine neue Initiative, Board of Peace, ne, das ist ja jetzt diese wie nennt man das jetzt? Diese Konkurrenz-UNO, ja, die will sich jetzt vornehmlich um Frieden erstmal im Nahen Osten kümmern. Also tatsächlich geht es jetzt nur um den Nahen Osten. Das sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele Staaten sich da jetzt mittlerweile angemeldet haben.
Die will sich um Frieden im Nahen Osten kümmern, also westliche Ziele dort umsetzen, oder? Das meinen die mit Frieden.
So ungefähr. Ja. Ich weiß, keine Ahnung.
Wir treten erstmal aus einer Organisation aus und gründen dann direkt wieder eine neue Organisation. Ist halt auch so Peak-Etatismus einfach, ne?
Natürlich ist es das. Aber es zeigt einfach, dass hier Mächte am Walten sind, die sich mit anderen Mächten offenkundig,
Naja.
Beiden.
Die Frage ist halt, wie lange. Also wenn Trump ja die Möglichkeit hat, aus diesen ganzen Organisationen irgendwie Austrittserklärungen abzugeben. Dann ist doch der nächste Präsident auch in der Lage, da wieder einzutreten, oder nicht? Wird das nicht hier, wie mit dem Pariser Klimaabkommen, sagt es ja eben schon wieder, die eine Regierung tritt ein, die andere aus, das ist auch wieder totales Chaos. Du bist ja auch ständig wieder am Umstellen, weil die ja dann wieder irgendwelche anderen neuen Grenzwerte und weiß der Teufel was nicht wieder gelten und irgendwelche Kompetenzen wieder neu vergeben.
Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich spekuliert man jetzt auf noch eine zweite Amtszeit der Republikaner, dann wahrscheinlich durch J.D. Vance, der da ja meiner Meinung nach mittlerweile aufgebaut wird und ja, den einen erscheint er dann so etwas gemäßigter.
Trump ist auf jeden Fall nicht verkacken. Der muss am Ende gucken, dass die Zahlen stimmen, auf die alle gucken.
Ja.
So, und dann, das ist halt auch wieder so ein Problem der Politik. Keine Ahnung, du schaust auf irgendwelche Zahlen, die immer wieder dran hergenommen werden, um einen Bundeskanzler oder einen Präsidenten oder eine Regierung zu bewerten. Ja. So, und diese Zahlen, die machen die entweder selbst teilweise oder irgendwelche staatsnahen Organisationen oder so. Und daran wird dann die Leistung der Regierung bewertet. Mhm. So, und jetzt kommt dann vielleicht bei Trump irgendwie so, ja, die Zahlen sind nicht so geil, die Arbeitslosigkeit ist zum Beispiel höher oder so, weiß ich nicht, ob es jetzt so ist. Und damit schreiben sie den dann runter in der Presse und dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wieder ein Republikaner gewählt wird. So. Also so funktioniert das Game ja. Also du nimmst dann irgendwelche willkürlichen Zahlen, die irgendwo erfasst wurden und sagst dann, guck mal, die Zahlen sind scheiße und dann gehst du damit raus und sagst, präsentierst die allen und entscheidest damit Wahlen. So, ja, keine Ahnung.
Wir werden sehen, was er noch für...
Ja, und wie gesagt, viele Sachen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, viele Sachen, die Politiker tun, um die Zahlen gut zu kriegen, sind ja alles andere als libertär. Es gibt ja, keine Ahnung, die Idee, mehr Leute in den Staatsdienst zu bringen, um die Arbeitslosenzahl runterzubringen. Ja. Das wäre katastrophal.
Das machen wir hier so.
Ja.
Ich habe vorhin eine interessante Zahl gelesen. Seit 2019 hat Deutschland 400.000 Industriearbeitsplätze verloren. 400.000. Ja, und ich meine, die Angestellten des Staates sind ungefähr um die gleiche Zahl gestiegen. Ja, So machen wir das hier. Scheint ja zu funktionieren, noch jedenfalls.
Weil die Leute mit den Industriearbeitsplätzen immer noch, wenn es Handwerker sind hauptsächlich, dann haben die immer noch eine gute Chance im Ausland.
Die hauen ja auch
wenn,
alle
wenn,
ab.
Wenn du so ein Bürofuzzi hier vor die Tür setzt, das fängt ja schon, ohne Anwälte jetzt abwerten zu wollen, das fängt ja bei Anwälten schon an. Die lernen das deutsche Recht in dem Sinne. Und viele Rechtssysteme sind ähnlich, aber es gibt halt auch, also du kannst halt mit den Gesetzen, die du kennst, nichts mehr anfangen, sobald du ins Ausland gehst.
Ja, ja.
Also, und genauso ist es natürlich auch mit irgendwelchen Bürokraten, die halt irgendwelchen, wobei gut, die Arbeit von denen kann ein Affe machen wahrscheinlich oder eine KI. Mhm. Die kommen vielleicht auch in einem anderen Land klar und können da Formulare anklicken. Aber ja. Ja, ich find's gut, wenn die abhauen. Allesamt, die Produktiven.
Ja, geschieht ja. Jedes Jahr so um die 200.000. Ne? Da sieht man ja, wohin der Trend geht.
Ich habe sogar eben bei Welt eine Überschrift gesehen, dass Deutschland wohl jetzt seit Corona das erste Mal wieder schrumpft in der Bevölkerungszahl. Ich glaube um 200.000 oder sowas.
Ja, weil interessanterweise... Weniger
Zuwanderung.
Ja, die Zuwanderung, die scheint wohl immer noch relativ stabil zu sein.
Ich hätte es halbwegs halbiert. Ich meine, 2024 waren es noch irgendwie knapp 400.000 Nettozuwanderung.
Ja.
Und jetzt sind es nur noch 200.000.
Ich glaube, aber der Familiennachzug, der wird da nicht mit eingezählt.
Ach so,
und der
kann natürlich sein.
Ich meine, die Zuwanderung, die ist immer noch...
Aber für die Gesamtbevölkerung ist es ja dann trotzdem... Die müssen ja trotzdem dann steigen in der Zahl.
Gute Frage. Es ziehen jetzt aber tatsächlich wohl auch immer mehr Zugewanderte zurück, weil sie feststellen, das ist ja hier voll das Shithole. Das ist tatsächlich so.
Blöderweise ziehen nicht die weg, die es zu einem Shithole machen.
Doch, genau die.
Okay.
Da habe ich jetzt, da haben jetzt, nee, pass auf, da hatten wir eben, ja, auch meine Frau Katina, die hat mir so ein paar, Videos gezeigt von so, ich sag mal, Kopftüchern, ja, die einfach sagen, ja, wie scheiße das hier ist. Ja, es gibt ja gar kein Geld mehr. Die sind ja gar nicht so nett hier. Es ist ja alles Shithole hier, ne? Und dann denkst du so, ist das jetzt ernst? Also, das hat jemand bei Facebook hat das jemand geteilt. Mhm. Da gibt's wohl mittlerweile so ein paar Videos von solchen Leuten, Zugewanderten, die wenig integriert sind, die sich jetzt aber über die Zustände hier in Deutschland beschweren, dass das ja alles hier, alles wird teurer, alles wird schlechter, die Bahn fährt nicht mehr. Das ist ja gar nicht mehr das Land, in das ich eingewandert bin, ne? Das ist interessant. Ja. Also das, nö, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass diese Shitholisierung dieses Landes wirklich dazu führen wird, dass diese Leute diesem Land ja auch wieder den Rücken kehren und sich wieder einen neuen Wirt suchen, der sie dann ein bisschen besser versorgt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wo das sein soll.
Ab und zu mal so hier so, ich glaube Spiegel TV und weiß ich nicht, wer das noch macht, Stern TV und so. Ja. Ich meine immer mal wieder so Kurzdokus, so halbe Stunde über so Problemviertel.
Ja.
Die setzen die ja auch halt auf YouTube. Und da sind halt auch super viele frühere Migranten, die jetzt quasi von den neuen Migranten überrannt werden in ihren Wohnvierteln, die ihre Wohnviertel zu Shitholes machen.
Ja.
Und die ehemaligen, also die früheren Migranten beschweren sich des Todes über die neuen, vor allem über Rumänen, weil die halt überall ihren Müll hinschmeißen und so. Und die haben auch schon keinen Bock mehr teilweise. Ne?
Also und die hauen dann ab.
Ja.
Ja, und die ganzen Zugewanderten, ich sag mal Arbeiter, die hier tatsächlich noch irgendwie was beitragen wollten, die hier noch Geld verdienen wollten, ohne jetzt dem Steuerzahler auf der Tasche zu liegen, die kotzt das an.
Ja.
Und hier der Matthias hat das ja auch berichtet, der ist ja Bulgarien, meine ich. Matthias, wo bist du nochmal? Bulgarien oder Rumänien? Ich meine Bulgarien. So, auf jeden Fall. Oder Rumänien? Du bist Rumänien. Ich habe eine Bulgarien-Rumänien-Schwäche, sorry. Nee, da hört man das halt auch. Also diese Leute, die halt eine gewisse Zeit lang hier in Deutschland verbracht haben, um hier Geld zu verdienen, die kommen halt auch wieder zurück, weil sie merken so, boah, hier geht alles den Bach runter. Ne? Mhm. Hier geht alles so richtig stramm den Bach runter. Alles wird schlechter, alles vermüllt. Die Gesellschaft ist gespalten wie nur was.
Was ja based wäre. Also ich sage ja immer, ich will die deutsche Gesellschaft in 84 Millionen Individuen spalten.
Das ist so schön. Ja, das finde ich eigentlich auch toll. Weil erst durch diese intensive Spaltung wird den Leuten eigentlich klar, dass das mit der Demokratie wirklich eine komplett bescheuerte Idee ist. Ja. Weil du wirst immer einen sehr, sehr großen Teil an Leuten haben, die dann die Leidtragenden sind, wenn jetzt, was weiß ich, Regierung XY an die Macht kommt, ne? Das sehen jetzt zum Beispiel auch die, ich sag mal, eher Linken, die sehen ja jetzt, eigentlich müssten sie jetzt verstehen, in Amerika, in den Vereinigten Staaten ist jetzt Trump an der Macht. So, und den Wokisten, Linkisten, was weiß ich, Kommunisten, denen geht's jetzt so mehr oder weniger an den Kragen. Die haben da jetzt echt harte Zeiten, die werden jetzt halt nicht mehr gepampert. Die müssen doch jetzt eigentlich auch erkennen, so, boah, das ist alles demokratisch zustande gekommen. Also diese Demokratie muss doch eigentlich weg, ne?
Ja, darüber hat ja Habeck schon mal beim Dingens da gesprochen, hier beim, wie heißt der Fernsehphilosoph da nochmal?
Precht, genau. Ja, der wünscht sich die chinesische Lösung.
Ja, genau.
Ja.
Ja. So, da kann man ja wirtschaftlich durchziehen, kann man natürlich auch gesellschaftlich durchziehen, die chinesische Lösung, ne?
Eigentlich wünschen die sich. Ja, die wünschen sich das, dann das natürlich dann die. Ja.
Denen ihre Ideen sind so gut, dass sie die Leute zwingen müssen, mitzumachen. So ja. Gut sind deren Ideen. So, und irgendwann tun sie es dann auch. Dann ergreifen sie die Methoden.
Ja, sagen wir mal gespannt, ob das noch klappt. Hör mal, ich würde sagen, wir kommen jetzt ganz allmählich so ans Ende, aber ich habe hier noch zwei Dinge, die wollte ich noch kurz vortragen. Und zwar, wir haben hier wieder eine Antwort auf unsere Erwiderung beim letzten Dachtigen. Da haben wir auf eine Mail geantwortet und jetzt habe ich hier nochmal ein zweites Schreiben bekommen. Hallo, liebe Herren Mocharski und Lichtschlag. Ich schreibe Ihnen die folgenden Punkte auf Ihre Anregungen in der Kommentarspalte um dem großen Staffelfinale hin. Ab der zweiten Stunde, ab der 2-Stunden-Marke geht es dort um Milei und sein Wirken, was bei mir folgende Fragen aufwirft. Erstens, die weniger wichtige. Milei hat aus der libertären Vorschusslorbeeren ohne Ende bekommen. Ich schätze mal aus der libertären Szene Vorschusslorbeeren ohne Ende bekommen, ohne bereits etwas getan zu haben. Mhm. Unter anderem wurde ihm auch relativ zügig die Hayek-Medaille verliehen. Sollten sich die Libertären in Anbetracht der Tatsache, dass von ihnen diagnostiziert wurde, er habe keine libertäre Politik gemacht, Gedanken machen, wie schnell sie sich auf Hoffnungsträger einlassen wollen, Fragezeichen. Auch bei Elon Musk war die Begeisterung groß und am Ende ist längst nicht so viel in puncto Staatshaushalt passiert, wie gewünscht. Das Ganze hat etwas von dem Friedensnobelpreis für Obama, den er ja auch nur aufgrund netter Reden bekommen hat. Das ist jetzt mal die nette Interpretation. Was sagst du? Ich glaube, du hast dich ja diesbezüglich auch schon beim Weihnachtsspecial geäußert, meine ich, sehr, sehr eindeutig, ja, oder?
Ich glaube schon.
Also Vorschusslorbeeren, ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch kein großer Freund von Vorschusslorbeeren.
Ich habe mich auch ein bisschen mitreißen lassen.
Ne? Ja, natürlich, das haben wir auch alle.
Aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich hatte einen Artikel zu Milei geschrieben und war da von Anfang an kritisch.
Ja.
Und das... Im Prinzip habe ich Ähnliches geschrieben wie Stefan Blankert, so von wegen...
Das kann nur in die Hose gehen.
Ja, erstens, das kann nur in die Hose gehen und da jetzt so viel Hoffnung reinzustecken, ist halt Quatsch, ne? Weil am Ende Staatsbedienstete machen Staatssachen halt, ne? Und
Also ich muss ja sagen, ich kann mich hier auch nur wiederholen, was ich halt an Milei toll fand, ist die Show. Ja, man muss das Ganze einfach mal als Show sehen und Milei hat dem Ganzen hier so eine ganz neue Geschmacksrichtung beigemessen. Also die Show, wenn wir uns dieses politische Kabarett mal genau angucken, dann ist das, was man Milei wirklich hoch anrechnen kann, diese neue Geschmacksrichtung, die jetzt den Leuten präsentiert worden ist. Ich meine,
dafür hätte er kein Präsident werden müssen.
Ich glaube, das ist Bedingung. Wenn er nämlich außerhalb dieses politischen Betriebes gewesen wäre, hätten die Leute das gar nicht als politische Alternative überhaupt wahrgenommen. Du musst schon Präsident sein.
Er wurde ja gewählt, weil sie das als politische Alternative wahrgenommen haben.
Ja. Ja, in Argentinien. Ja. Aber ich sag mal, seine Leistung ist ja tatsächlich die.
Ja, aber da bin ich ja der Meinung, egal wer in der deutschen Presse darüber schreibt, dass Milei libertäre Politik macht, der lügt entweder bewusst oder der hat nicht richtig recherchiert, um Oliver Janich zu zitieren.
Wobei man an dieser Stelle sagen muss, es wird ja oft genug auch in der deutschen Presse gesagt, was Libertarismus oder zumindest dieser Kerngedanke des Libertarismus ist, den Staat irgendwie radikal zu stutzen,
Der Kern des Libertarismus hat gar nichts mit dem Staat zu tun.
Stimmt eigentlich auch wieder. Der möchte gar keinen Staat. So, da sind unsere Medien tatsächlich ein bisschen schwammig. Immerhin dieser Gedanke, dass weniger Staat im Vergleich zu mehr Staat besser sein könnte. Dieser Gedanke hat jetzt wirklich mal so, hat es jetzt mal geschafft, so in die politische Debatte aufgenommen zu werden. Und lustig, Fun Fact, ne? Du hast ja noch mitgekriegt, wie Christian Lindner seinerzeit, wie war das? Der hat sich ja auch mal noch während der Ampelregierung, da hat er sich ja auch mal über
Milei geäußert
und meinte, ja, das ist ja alles ein bisschen viel, ne? Oder so.
Ja, ja.
So ein bisschen, ne? Also vielleicht nicht die Kettensäge, aber die Heckenschere oder so. Der Nagelknipser. Ich glaube, er hat Heckenschere gesagt, aber meinte tatsächlich hier die Nagelfeile. Und da schlugen ja die Wellen hoch, ne? Hat ja auch hier Friedrich Merz hat sich ganz empört gezeigt, wie kann man diesen...
Der Milei wird sein Land zugrunde richten oder irgendwie.
Ja, so irgendwie sowas in der Richtung. Und tatsächlich lassen sich jetzt hier, ich habe den Namen vergessen von dieser, ich glaube, Jungliberalen, die sich jetzt hier mit Milei hier schön hat ablichten lassen, das dann auch bei X geteilt hat, ne? So ganz allmählich scheint bei denen in der FDP wohl dieser Gedanke zu kommen, also wenn aus uns noch mal irgendetwas werden sollte, dann sollten wir uns vielleicht auf diesen Milei-Zug setzen. Ne?
Aber jetzt musst du abgefahren.
Wieso?
Also der Zug für die FDP ist abgefahren.
Der ist abgefahren, aber die geben nicht auf.
Dann sollen sie aber, keine Ahnung, wenn die Politiker Laperei weitermachen wollen, dann sollen sie doch zu den Libertären oder PDV gehen.
Ja, genau.
So, da kriegen die halt das.
Ja,
so, bei der FDP, wie willst du denn da eine streng libertäre,
ja.
Eine sehr schöne Wortschöpfung, eine streng libertäre Politik durchsetzen? Also,
wahrscheinlich gar nicht mehr. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Also um diese Frage hier zu beantworten, das mit den Vorschusslorbeeren ist so eine Sache, muss man nicht machen. Das sehen Sie schon ganz richtig, ja, also auch meiner Meinung nach. Wobei ich nach wie vor sagen muss, ich bin dankbar dafür, dass im deutschen Fernsehen der Begriff Anarchokapitalismus überhaupt erstmal erwähnt worden ist. So, zweite Frage, ich zitiere meinen YouTube-Kommentar. Die Verteidigung Mileys von euch lässt sich herunterbrechen auf, er hat tolle Dinge gesagt, ja, und die Realität ist dann anders. Lässt euch das an eurer Ideologie zweifeln? Nein, auf keinen Fall. Die Ideologie, die ist ja, also der Gedanke, der ist ja nach wie vor argumentativ nicht außer Kraft zu setzen. Er ist der Richtige. Er ist das Gegenstück zu diesem ganzen sozialistischen, kommunistischen Kackscheiß, den wir hier erleben. Ist sie denn
da ist ja genau das Problem. Man hält das, was Milei tut, für Anarchokapitalismus oder libertär.
Ja.
Und das ist es eben nicht. Punkt.
So, also die Idee, die ist immer noch genauso richtig wie vorher. Also
wenn ich Schokokekse mag und jemand anders sagt, ich mag auch voll Schokokekse, aber der isst heimlich, isst der gar keine Schokokekse, sondern mit Rosinen.
Boah.
So. Dann, warum muss ich dann meine Liebe zu Schokokeksen aufgeben, wenn der vorgibt, Schokokekse zu essen, aber lieber Rosinenkekse isst?
Ist sie denn dann umsetzbar? Also diese Ideologie, was soll man dazu sagen? Ich theoretisch würde es ja für möglich halten, diese Ideologie umzusetzen, wenn da nicht ganz, ganz viele Leute wären, die sich des Mittels der Gewalt bedienen, um andere Leute daran zu hindern, ein freies Leben zu führen.
Das hatte ich letzte auch noch auf beim Durchscrollen auf X gesehen. Da war wieder jemand dabei, der meinte, das Nicht-Aggressionsprinzip sei ja naiv und eigentlich jederzeit gescheitert. Weil es gibt ja trotzdem noch Aggression.
Aha. War das ja, dieser halt AfD-Homer bei X?
Kann sein. So ein Typ? Ja, die Libertären sind nochmal auf irgendwas anderes eingegangen. Ach so, okay. Oder so. Aber kann auch dieser AfD-Homer gewesen sein. Jedenfalls, ja, also dann. Ich meine, gerade die Leute, die für alles ein Gesetz haben wollen, denen müsste man doch sagen, okay, da müssen wir jetzt Mord freigeben, da müssen wir alles, also alles wir freigeben, weil es passiert ja trotz, dass wir ein Gesetz haben.
Genau.
So, ich liebe so Leute.
Und dann noch eine Frage, ist damit der Libertarismus in seiner puristischen Form als reine Kopfgeburt entlarvt? Würde ich nicht sagen, nein. Also ich habe vorgestern wieder einen wundervollen Artikel gelesen und zwar bei, weiß ich gar nicht, Weltfokus, schlag mich tot. Und die Überschrift, die war wieder so allessagend. 500, also die Schattenwirtschaft hier in Deutschland ist mittlerweile 500 Milliarden Euro groß, die Schattenwirtschaft, ja.
Based.
Also das, was am Staat vorbeigeht. Also diese 500 Milliarden, die da am Staat vorbei erwirtschaftet werden oder herumgewirtschaftet werden, die sind ja Ausdruck dessen, was den Menschen antreibt, nämlich den Wunsch zu handeln, den Wunsch Geld zu verdienen, den Wunsch zu produzieren. Das machen die Leute und die machen es an diesem Staat komplett illegal vorbei. Natürlich gibt's da Gesetze, die Leute halten sich aber in, ja, 500 Milliarden Fällen nicht daran. Also diese 500 Milliarden Euro, die am Staat vorbei erwirtschaftet werden, die zeigen ja oder die machen ja sehr, sehr deutlich, dass da auch ohne Staat etwas geht. So, und dummerweise ist es so, also das erinnert mich halt tatsächlich auch an die Situation in der Sowjetunion. Das war ja so, also man spricht ja von der Sowjetunion über ein System, über ein kommunistisches System. Und nicht wenige Leute sagen, beziehungsweise haben eigentlich mehr oder weniger herausgearbeitet, dass ohne den Schwarzmarkt, ohne die Schattenwirtschaft in der Sowjetunion, die Sowjetunion längst nicht so lange überlebt hätte, wie sie es denn dann getan hat, über 70 Jahre. So, und ohne diese Schattenwirtschaft, ohne diesen Schwarzmarkt wäre dieser Laden längst zusammengebrochen. Und ich denke, das trifft jetzt mittlerweile auch auf Deutschland zu, dass ohne Schwarzarbeit, ohne Schattenwirtschaft dieses System längst kollabiert wäre. Weil die Leute sich schlicht und ergreifend, die Leute könnten gar nicht mehr, ja, überleben, wahrscheinlich schon. Aber ich sag mal, so ein Handwerker, ne, den könntest du dir dann schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Dann würde dein Haushalt absaufen, ne? Also wenn du jetzt wirklich voll auf Schwarzarbeit verzichtest und sowas. Die Leute, wie gesagt, die haben diesen natürlichen Antrieb, der ist ja da. Es gibt eben leider Gottes nur sehr, sehr viele Menschen, die davon leben, dass wir uns diesem, ja, wie soll ich sagen, diesem Herrschaftssystem einfach unterordnen, dass wir an diesem Glauben festhalten, dass es ja jemanden bräuchte, der mich regiert, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Meistens wird ja argumentiert, ja, aber wenn da keiner ist, der mich regiert, ja, dann wird der andere ja auch nicht regiert. Und das ist das, wovor die Leute Angst haben, dass die anderen nicht regiert werden. Die selber könnten sich zwar vorstellen, ja, ich käme ja notfalls ohne Regierung, klar, aber die anderen.
Ja, das ist typische, ja, wenn wir aufhören, die Ausländer mit Geld zu bewerfen, dann werden die alle kriminell.
Ja.
So, und das kannst du halt auf super viele Bereiche, wenn wir die Behinderten nicht durch den Staat füttern, dann wird sich niemand um die Behinderten kümmern, wenn wir nicht also durch den Staatsapparat, wo dann mindestens ein Drittel des Geldes, was eigentlich bei den Leuten ankommen soll, versickert und so weiter. Ne? Aber ich wollte noch mal sagen, ist Libertarismus so eine Kopfgeburt? Oder irgendwie das Non-Aggression Principle sagt, keine Aggression. Was ist Aggression? Die Erstanwendung oder Androhung von Gewalt gegen friedliche Menschen. Das ist Aggression. So. Und wenn man sagt, die Welt wäre eine bessere, wenn wir das sein lassen würden, dass wir friedliche Menschen mit Aggression begegnen, Das Nicht-Aggressionsprinzip sagt ja nicht, wenn dir einer mit Aggression gegenübertritt, dann halt auch die rechte Wange hin oder linke Wange oder wie auch immer das in der Bibel ja so schön beschrieben ist. Wobei das ja auch immer falsch interpretiert wird angeblich. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht verteidigen darf, dass man nicht Verteidigungsbündnisse haben kann, dass man nicht Versicherungen haben kann, die für Schäden aufkommen, falls doch irgendwas passiert, dass man nicht... Das heißt das ja alles nicht. Das Nicht-Aggressionsprinzip heißt einfach nur, wir verurteilen die Erstanwendung, die initiale Anwendung von Gewalt gegen friedliche Menschen. Das ist es doch. So, und ja, wenn man sagt, nö, das will ich nicht, weil ich will mit Gewalt meinen Willen durchsetzen, ja, dann ist das kein System für dich. Oder dann ist das keine Ideologie für dich. Wenn du sagst, nee, ich will das aber. Ich will Leute mit Gewalt bedrohen. Ich will, dass mein Nachbar mein Schwimmbad bezahlt oder meine Solaranlage auf dem Dach oder weiß der Teufel was. Einfach, ja, sonst hau ich ihm aufs Maul.
So. Stellen Sie sich doch selber mal die Frage, wie Sie das sehen. Finden Sie initiierende Gewalt an Ihren Mitmenschen richtig oder falsch?
Wie gesagt, initiierende Gewalt bedeutet nicht, da kommt irgendjemand an und fordert einen Rechnungsbetrag ein, den du nicht überwiesen hast. Das ist keine initiierende Gewalt. Initiierende Gewalt ist einfach, friedliche Menschen zu bedrohen, jeden Bürger quasi. Und Steuern sind Raub und Steuereintreibung. Da sollte man sich in aller Härte gegen verteidigen dürfen. So, also viel mehr ist es doch nicht. Die tun immer so, als sei das Non-Aggression-Principle irgendwie so eine Wischiwaschi-Pazifisten-Nummer oder so ein Scheiß. Nee, das heißt einfach nur, ich hau dir aufs Maul, wenn du Gewalt initiierst gegen mich. So, fertig. Oder ich mache irgendwas anderes.
Also das Recht auf Selbstverteidigung, da könnten wir jetzt auch drüber reden. Es ist ja so, dass, um das Thema Polizei mal zu nehmen, weil ja viele Leute den Staat ja deswegen verteidigen, weil wir ja eine Polizei haben. Tatsächlich ist es ja nicht so, dass die Polizei uns beschützt. Das tut sie überhaupt nicht. Das tut sie in keinen Fällen. Wir haben zig, weiß ich nicht, Gewaltverbrechen auf der Straße und die Polizei ist nicht da, um uns zu beschützen. Die Polizei ist da, um hinterher...
Du willst auch nicht an jeder Straßenecke einen Polizisten
stehen. Nee, möchte ich auf keinen Fall. Das wäre erstens viel zu teuer.
Da gehen AfDler wieder steil.
So, pass auf. Ja, dann gehen die jetzt halt steil. Ist mir jetzt aber auch egal. Es ist ja so, ein Polizist beschützt sie nicht. Ein Polizist kommt hinterher, um den Schaden aufzunehmen und im günstigsten Fall den Verbrecher dann einzufangen.
Obwohl es da nicht mal Anreize zu gibt.
Ja, nicht mal das.
Im staatlichen System.
Wie dem auch sei... dieser Staat, der nimmt ihnen sogar das Recht, sich selbst zu verteidigen. Also sie können sich ja mal die Waffengesetze angucken. Hier darf man keine Schusswaffe benutzen. Hier darf man keine Schusswaffe mit sich tragen. Hier ist man auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass ja vielleicht im Falle eines Überfalles oder im Falle eines tätlichen Angriffes gerade just in dem Augenblick ein Polizeiauto vorbeifährt und es vielleicht verhindert. Sie wissen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass das passiert. Und Sie haben nicht die Möglichkeit, sich mit welchen Mitteln auch immer gegen einen solchen Angriff zu verteidigen. Ja, das tut Ihnen dieser Staat hier, wenn Sie so wollen, an.
Die Sache ist aber auch, dass das, sobald du das hast, du siehst es ja in den USA, da wo die Leute offen Waffen tragen, da passieren die wenigsten Körperverletzungen mit Waffen.
Das passieren tatsächlich sehr, sehr, sehr.
Weil die trauen sie, die machen es, ein Attentäter sucht sich doch wehrlose Opfer aus. Ja,
der sucht sich Kirchen aus, der sucht sich Schulen aus, der sucht sich natürlich Orte aus, wo die Leute garantiert keine Waffen tragen,
um sich zu verteidigen. Leute haben die Vorstellung davon, ey, wenn jetzt jeder Waffen tragen darf,
da würden wir uns
dann,
alle
dann würden wir die ganze Zeit nur Schießereien haben, so wie in den USA.
Ja, ja.
Guckt dir an, wer die Schießereien macht.
Ja, dann, das ist in den USA, das muss man immer und immer wieder wiederholen, ich sag mal, Schießereien oder die meisten Morde mit Schusswaffen finden tatsächlich da statt, wo die Waffengesetze am restriktivsten sind. Ja. Beispielsweise in Chicago, da gilt ein mehr oder weniger absolutes Waffenverbot. Trotzdem gibt's dort die meisten Todesfälle durch Schusswaffen, ne?
Ja. Die meisten Todesfälle durch Schusswaffen sind übrigens Selbsteliminierungen.
Ja, das außerdem noch.
Die muss man sowieso aus der ganzen Statistik schon mal rausrechnen.
Ja, so, komm. Ey, wir sind ja, hier wirklich, das ist ja hier die totale Überlänge.
Die Folge
Überlänge.
Kommt um 20 Uhr, vermute ich.
Verdammt, ja, also das wird heute länger dauern, ne? Wie dem auch sei. Aber eine Sache noch, meine Damen und Herren. Um nochmal hier den Bogen zur EF-Konferenz zu spannen. Es war wirklich eine wundervolle Konferenz. Es war wundervoll, sie dort getroffen zu haben, diejenigen, die ich dort getroffen habe. So, und wir hier bei Eigentümlich Frei, wir veranstalten, also Kollege Koll und ich, wir veranstalten ja quasi jeden Monat, ne? Außer es kommt was dazwischen, etwa wie das Afuera-Fest oder das Bader-Treffen. Wir veranstalten jeden Monat einen Stammtisch und Sie sind herzlich dazu eingeladen. Der nächste Stammtisch findet statt. Notieren Sie sich den Termin am 13. Februar. Ja, das wird dann die große libertäre Karnevals-Gaudi. Ob mit oder ohne Verkleidung, egal, jedenfalls mit echter Herrschaftskritik, so wie sich das für Karneval gehört und damals auch ja Karneval eigentlich erst entstanden ist. Ne? Kommen Sie vorbei, schreiben Sie mich an, wenn Sie teilnehmen wollen. Wir freuen uns über jeden Gast und seien Sie versichert, Sie müssen kein einziges libertäres Buch gelesen haben, um auf diesem Stammtisch erscheinen zu dürfen. Ja, es sind dort ganz normale Menschen, die auch nicht alle Bücher gelesen haben. Wir sitzen da nur friedlich zusammen in Grüppchen, im großen Kreis, draußen beim Rauchen und wir unterhalten uns und wir trinken Bier und wir essen leckeres Essen. Das ist wirklich total ungezwungen. Ne? Man braucht nicht mal Abitur, um da aufzuschlagen. Ja?
Nee, man muss. Ist ja gut, dürfte ich ja gar nicht kommen.
Ich meine nur, ich möchte das auch noch mal betonen. Es ist immer so, Es ist immer so für Leute, die, also für Gäste beziehungsweise für Zuschauer, dieses Dachdenken nur jetzt. Da scheint wohl diese es gibt so ein Ungleichgewicht, ne, zwischen uns und ihnen, ne? Also sie kennen uns, wir kennen aber sie nicht. Und das ist dann für die meisten, die haben dann diese komischen Hintergedanken, kann ich da überhaupt hin? Bin ich überhaupt gut genug? Weiß ich überhaupt genug? Können sie alles in die Tonne drücken. Ne? Wir freuen uns über sie als Gast. Bei diesem Stammtisch, es ist einfach nur ein nettes Beisammensein mit, wie gesagt, Bier trinken, Wein trinken, Essen. Und einfach nur Palaver.
Und irgendwer hatte mal gefragt, ob man auch kommen kann, wenn man keinen Alkohol trinkt.
Ja, ja, das ja geht. Man darf auch. Ne? Sind das zwar geht. Selber schuld, aber so. Und wo ich jetzt schon mal beim Thema Stammtisch bin, in Kiel. Oh, ey, das ist wirklich, das freut mich so richtig überkrass. In Kiel findet nämlich zeitgleich zu unserem Stammtisch auch ein Stammtisch statt. Und zwar am 13.2., also auch am 13. Februar 2025. Ich glaube, da hat sich der Absender verschrieben, natürlich 2026. Um 19.30 Uhr in dem ja fast schon weltbekannten Lokal Restaurant, Achtung, Mohrenkopf.
Ah.
Ja, da findet ein libertärer Stammtisch statt, organisiert von Sascha. Und falls Sie daran teilnehmen möchten, meine Damen und Herren, melden Sie sich bitte bei Sascha Bose. Soll ich mal Einblendung jetzt machen?
Ja, ja.
Dann mache ich mal Einblendung jetzt. Das schreibt man einfach Sascha Bose, Bose@yahoo.de. Melden Sie sich da, schauen Sie vorbei, haben Sie Spaß. Ja, komm, Feierabend. Ja,
ja, ja, Feierabend, 20 Uhr.
Viel zu lang. Ja, oder weißt du was, wir sollten eigentlich nur die Tondatei hochladen.
Nee. Wenn wir schon aufnehmen, dann machen wir das auch richtig.
Ja, hast ja recht. Ja, langsam brauchen wir Glasfaser. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Sorry für die zwei letzten Folgen, die wir nicht aufgezeichnet haben, aus besagten Gründen. Hoffentlich bis zur nächsten Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Alles Gute, bis dahin und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.